es stimme mit Gott überein. Sei auf der gleichen Ebene wie Gott. Das ist ein sehr provokatives Thema, was ich habe. Gestern haben wir das Thema gehabt über das Wohlgefallen Gottes. Wenn du Gott gefällst, dann hast du die Zusagen Gottes, die Segnungen Gottes auf deiner Seite, die Verheißungen Gottes auf deiner Seite, ja, die Herrlichkeit Gottes auf deiner Seite. Das ist alles, was du brauchst, auf deiner Seite. Welch ein Freund ist unser Jesus. Also stimme mit Gott überein. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, Gott kommt zu uns. Gott persönlich, höchstpersönlich, der Herr des Universums, der König aller Könige, macht einen Staatsbesuch hier bei uns. Schau mal vorbei und guckt, ob alles recht ist. Warum kommt Jesus vorbei? Weshalb? Ich will euch einige Gedanken, die Gott mir aufgeschlossen hat, warum muss Jesus hierher kommen? Nochmals vorbeikommen. Warum muss er uns noch besuchen? Weshalb? Reicht es nicht, dass er schon einmal da war? Nein, es hat einen ganz bestimmten Grund, warum er hierher kommt. Und dann, das werde ich dann morgen verraten. Ihr kommt bestimmt alle hierher und ihr werdet es hören. So, stimmen wir mit Gott überein. Hier ist noch was, was ich empfehlen möchte. Heiligabend, Gottesdienste, ersten Feiertag, die Gottesdienste dann Silvester. Silvester werden wir eine Taufe haben. Wer noch nicht getauft ist, sollte sich Gedanken machen mit der biblischen Taufe. Biblische Taufe ist durch Untertauchen begraben werden und auferstehen. Nicht nur ein paar Tropfen Wasser auf dem Kopf. Das reicht nicht aus, ist viel zu wenig. Da stirbt keiner, wenn er ein paar Tropfen Wasser auf dem Kopf bekommt. Aber wenn du unterm Wasser getaucht wirst, ist ein Symbol, das ist halt ein sehr symbolisch trächtige Handlung. Du wirst begraben und du stehst mit Christus auf zu einem neuen Leben. Finde ich großartig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir getauft sind. Die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Also ich will dich nicht werben, lass dich taufen. Niemand wird bei uns gezwungen, lass dich taufen. Verstehst du, wirst vergewaltigen niemand. Aber es ist ein Bedürfnis, soll dein Bedürfnis in deinem Herzen sein. Und Jesus sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Also, ich hoffe, dass du selig werden willst. Also ich möchte selig werden, ich möchte das Ziel erreichen, ich möchte in den Himmel kommen, ich möchte selig sterben. Weißt du, der Mensch, der nicht getauft ist, der wird nicht selig sterben, der kann an Jesus glauben. Weißt du, ich bin verheiratet. Weißt du, solange du nicht beim Standesamt warst und solange du nicht dein Jawort gegeben hast und so weiter und solange das nicht amtlich eingetragen ist, du kannst flirten, du kannst, ja, was weiß ich alles, aber du bist nicht verheiratet. Dieser Ehestand wird erreicht erst beim Standesamt oder in anderen Kulturen ein bisschen anders. Da ist die Familie da, da wirst du aufgenommen in der Familie. Die Familie der Frau und die Familie des Mannes und so weiter. Und die machen ein Fest und dann kommen die Stammesälteste und die akzeptieren und dann machen sie den Segen über dich und sagen, jetzt seid ihr Mann und Frau. Und so ist auch hier, die Taufe ist ein öffentlicher Akt, ein Bekenntnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, vor Menschen, egal wie viele Zeugen es sind, zwei Zeugen reichen aus. Und dann vor der ganzen gesamten unsichtbaren Welt, vor all den Dämonen, auch die sollen sehen, der hat jetzt Schluss gemacht mit uns, der will mit uns nichts mehr zu tun haben, der hat uns gekündigt. Taufe ist ein Politikum, weil die Leute kapieren das nicht, verstehst du? Die denken, das ist nur fromme Spielerei. Ich lade dich herzlich ein, mach dir Gedanken, bete darüber. Niemand wird gezwungen, es ist ein Vorrecht und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und die Taufe ist einer der ersten Schritte. So. Stimme mit Gott überein, auch jeder Sache Taufe. Und in meiner Bibel heißt es, und die Gott Recht gaben, ob es jetzt die Juden damals waren, die Priester, die dazu kamen, zu der Taufe des Johannes und so weiter, und die Gott gaben, Recht gaben, die ließen sich taufen, auch nach Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Die Gott Recht gaben, die ließen sich taufen. Also der erste Akt ist, du gibst Gott Recht, bist mit Gott einverstanden und dann schließe ich einen Vertrag mit ihm. Die Geschäftsbedingungen stehen in der Bibel, was dazugehört und was nicht, was man soll und was man nicht soll und was es bedeutet, mit Gott eins sein. So, heute mache ich die Fortsetzung von gestern, vom Wohlgefallen Gottes. Heute geht es um die Einheit, eins sein mit Gott. Eins sein mit Gott. Die Hand, ein Handschlag, mit Gott einverstanden sein, ich gehe mit dir zusammen. Ich arbeite für dich, ich lebe für dich, eines Sinnes mit Gott sein, das gleiche Ziel verfolgen, wie Gott hat. Die gleiche Arbeit tun, die Gott tut, mit dem Plan Gottes einverstanden sein, sein Vorhaben ausführen. Ich bin mit dir einverstanden. Wenn du mit Gott einverstanden bist, Gott ist auch mit dir dann einverstanden. Weißt du, dann klappt es und dann funktioniert es. Dann ist der Segen Gottes auf unserer Seite. Viele Leute wollen gesegnet werden, aber sie sind mit Gott nicht einverstanden. Sie wollen geheilt werden, aber sie sind nicht einverstanden, wie Gott sie heilen soll. Verstehst du, wenn Gott etwas macht, macht er eine ganze Sache. Wenn wir mit Gott nicht übereinstimmen, Geschwister, denkt drüber nach, dann stimmt in unserem Körper vorn und hinten nichts. Die Verdauung stimmt nicht und das stimmt überhaupt nichts. Unser Kreislauf stimmt nicht, unser Blutdruck steigt hoch, unsere Nerven spielen verrückt. So, wenn wir mit Gott nicht übereinstimmen, können wir auch gar nicht schlafen. Und sind so unruhig und nervös, haben Ängste und Horrorvisionen und was auch immer ist. Das spielt der ganze Körper, die Seele und der Geist spielt verrückt. Unser Körper hat die Gottheit in sich. Weißt du, wir haben die Gottheit in uns. Die Seele, Geist und Leib, das ist eine Trinität. Und wenn diese eins sind, dann kannst du bitten, was du willst. Dann wird es passieren. Aber wenn dein Körper was anderes will, als was dein Geist oder deine Seele will, und wenn da eine Zwiespalt und eine Spannung da ist, dann bist du zerrissen. Und ein zerrissener Mensch, ein zwiespältiger Mensch, heißt es in der Bibel, denke nicht, dass er von Gott was bekommt. So, wenn eines davon nicht mit Gott übereinstimmt, dann schlägt das Alarm. Und wir wundern uns, warum geht bei mir alles schief? Warum bin ich so nervös und so weiter? Dann sind wir nicht im gleichen Akkord mit Gott. In der gleichen Tonlage. Dann spielen wir, aber wir spielen falsch. Wir sind nicht in der Harmonie, in der Übereinstimmung. Unser Leben ist in Disharmonie. Da ist keine Harmonie. Und der Segen Gottes ruht nur, wenn Harmonie in unserem Leben ist. In unseren Beziehungen. In unserem Umfeld. Disharmonie hört sich scheußlich ab, dann laufen alle davon. Und du wunderst dich, warum will niemand mit mir was zu tun haben. Vielleicht ist in deinem Leben Disharmonie. Und du wirkst abstoßend, wie auch immer. In aller Liebe, ich möchte unverblümt einige Wahrheiten sagen. Weißt, wer nicht mit Gott übereinstimmt, bei dem stimmt das ganze Leben nicht. Da stimmen die Finanzen nicht. Das Ganze fügt sich nicht zusammen. Da ist irgendwie, da fehlt etwas. Da fehlt die Mitte. Da fehlt das Zentrum. Und da ist man ein halber Mensch, ein Dreiviertel Mensch, was auch immer ist. Mir fehlt etwas. Und du spürst, ich habe eine Leere. Ich bin nicht ausgefüllt. Mir reicht's nicht. Wer mit Gott nicht übereinstimmt, der redet nicht die gleiche Sprache wie Gott. Der widerspricht ständig dem Herrn. Vor allem der Bibel sollte das für mich gelten. Die Zeichen und Wunder haben aufgehört mit den Aposteln. Zungensprache gibt es sowieso nicht mehr. Verstehst? Dann redet man sehr kritisch. Aber was sagt Jesus? Ich und der Vater, wir sind eins. Das war das Geheimnis Jesu. Ich und der Vater, wir sind eins. Jesus war mit seinem Vater einverstanden. Hat nichts getan ohne den Vater. Hat immer den Vater gefragt, wie geht es weiter. Und der Vater sagt, das ist mein lieber Sohn, auf den mein Wohlgefallen ruht. Du siehst also, da ist Harmonie. Und wenn wir mit Gott nicht übereinstimmen, dann funktioniert unser ganzes christliches Leben nicht. Da können wir religiös sein, höchstens, und sind auch dann religiös. Aber was sagt Jesus hier, was mein ist, das ist auch dein, in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Weißt du, da ist Harmonie. Da kannst du dich bedienen, da kannst du dich frei fühlen. Da haben wir geistliche Gütergemeinschaft. Das, was Gott gehört, gehört auch mir. Und was mir gehört, gehört auch Gott. Denk drüber nach. Nicht nur, was Gott gehört, gehört mir, sondern auch, was mir gehört, gehört Gott. Beides. Das ist eine Wechselbeziehung. Gütergemeinschaft mit Gott. Wenn wir eins sind mit Gott, dann sprechen wir dieselbe Sprache wie der Herr. Dann ist es egal, ob du aus der Bibel liest. Und eigentlich, wenn wir wirklich wahre Kinder Gottes sind, wir werden die Bibel wiederholen und wir werden so reden, wie die Schrift sagt. Und wenn wir beten, ich habe mir angewöhnt, wenn ich bete Bibelverse. Ich zitiere Bibelverse und sage, Herr, du hast es gesagt, in deinem Wort steht geschrieben und dann wiederhole ich das. Und ich sage, Herr, es steht geschrieben und ich vertraue dir und ich weiß, dass es wahr und wahrhaftig. Dann tun wir die gleichen Werke. Wenn wir mit Gott übereinstimmen, tun wir die gleichen Werke, wie er tut. Und sogar noch größeres manchmal. Aber das Mindeste ist, dass wir die gleichen Werke tun, wie er. Dann können wir sagen, wie die Apostel auf dem Apostelkonzil damals, Apostelgeschichte 15, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Was ist Harmonie? Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Und um diese Harmonie geht es mir. Philippa Kapitel 2, Vers 5. Ich werde eine ganze Menge Bibelstellen zitieren und es ist mir wichtig, dass ihr nicht meine Predigt hört, sondern das Wort Gottes. Und das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen. Und ich möchte mit dem Wort Gottes übereinstimmen und nicht mit irgendeiner religiösen Meinung und nicht mit einer Philosophie oder Theorie. Nein, mit dem Wort Gottes. Und der Segen Gottes steht auf unserer Seite, wenn wir seiner Stimme gehorchen. Seinem Wort. In Philipper 2, Vers 5. Lasst eure Gesinnung die Gesinnung Jesus sein, euer Denken, das Denken Jesus sein. Seine Einstellung soll in euch sein, schreibt Paulus hier. Seid so gesinnt, wie Jesus war, obwohl er göttlicher Gestalt war, obwohl er von Gott war, obwohl er selbst Gott war, sei er nicht als ein Raub, Gott gleich zu sein. Weißt du, Jesus war Gott und trotzdem hat es nicht angesehen als ein Raub. Jetzt bin ich was Besonderes. Er hat sich erniedrigt. Er beraubte Gott nicht, bildet sich nicht was ein. Er machte sich auch nicht was vor. Ich bin der Herrgott. Lass uns darüber auch nachdenken. Viele Christen, die bilden sich zu viel ein. Wir sind unter Gott und wir sollen uns demütigen und mit Gott einverstanden sein. Du bist nicht der Herrgott. Der Herr ist Herr. Gott gleichgesinnt sein heißt, die Dinge so sehen, wie Gott die Dinge sieht. Gott gleich sein bedeutet, das sein, was Gott auch sagt, von seinem Wort her. So spricht der Herr. Und viele Christen, die erzählen da irgendwelche Bibelverse, aber wir sollen das Rema-Wort haben, das inspirierte Wort Gottes. So spricht der Herr. Es steht geschrieben. So, das ist, was den Teufel in die Flucht schlägt. So, Gott gleich sein bedeutet, so denken, wie Gott denkt über einen, über die Menschen, über die Welt, über die Sünder, über die Heiligen, über die Gemeinde, über den Pastor, über die Geschwister. Wir sollen so denken, wie Gott denkt. Und wie denkt Gott so? Gott gleichgesinnt sein bedeutet, dass wir so sehen, wie Gott Christus sieht. Dass wir Jesus so sehen, wie, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn ruht mein Wohlgefallen. Gott gleichgesinnt sein heißt, Christus gleich sein. Jesus Christus gleich sein. Gott soll dich so sehen, als wenn du Christus wärst. Als wenn du der Heiland wärst. Als wenn du der Messias wärst. Als wenn du der Sohn Gottes wärst. Ein Kind Gottes. Wir sind Kinder Gottes. In meiner Bibel heißt, wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Vollmacht und Macht und Kraft, Kinder Gottes zu sein. Stimme mit Gott überein. Das ist mein Thema. Stimme mit dem Willen Gottes überein. Ist so wichtig. Nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus betet, sogar der Herr Jesus musste dreimal im Garten Gethsemane ringen. Vater, nicht was ich will, sondern was du willst. Wenn du willst, dass der Kelch vorbeigehe, Herr, dann lass ihn vorbeigehen. Ich hätte es auch lieber, dass der vorbeigeht. Aber dein Wille geschehe. Deine Position im Reich Gottes soll dieselbe sein, wie Jesu Position war. Jesus war ein Diener, ein Knecht. Er diente, er arbeitete, er wirkte. Du sollst den gleichen Weg gehen, den Jesus ging. Das ist Gott gleich sein. Dass wir in allen Stücken ihm gleich werden. Auch im Leiden, nicht nur im Dienen in Vollmacht. Jesus hat in Vollmacht gepredigt. Also der hat klipp und klar die Wahrheit gesagt. Der hat nicht den Leuten so Honig um den Mund geschmiert und gesagt, ach, die Süßen, meine lieben Kindlein. Verstehst du, Jesus hat die Wahrheit gesagt. Du sollst das Gleiche erleben, was Jesus erlebt hat und wie Jesus gelebt hat. Dass es auf der gleichen Ebene, auf dem gleichen Level stehen. Du sollst den gleichen Prozess erfahren in deinem Leben, den Jesus auch erlebte und durchlebte. Den Kampf, den guten Kampf des Glaubens. Er hat gekämpft, er hat gerungen, obwohl er keine Sünde hatte. Er wurde zur Sünde gemacht. Weißt du, was das heißt? Dass du beschuldigt wirst für Sachen, die du gar nicht gemacht hast. Aber du sagst, naja, rutsch mir den Pucken runter, ich nehme das alles auf mich. Da fällt mir keine Perle aus der Krone. Verstehst du, was ich meine? Da passiert mir nichts. Also, wenn der Heiland eine Dornenkrone tragen konnte, kann ich auch eine Dornenkrone tragen. Da muss ich nicht eine Perlenkrone und Edelsteine und Diamanten und was weiß ich auf dem Kopf haben. Darum ist die Taufe auch die Gleichgestaltung in Jesus. Du wirst begraben. Die Taufe ist deine Beerdigung. Deshalb, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Ja, und das ist so wichtig. Die Taufe ist im Gleichwerden, im Tod, im Dahingeben. Das ist nur äußerliches Zeichen. Das ist alles innen drin schon längst passiert bei der Bekehrung, wo du Jesus angenommen hast als deinen Herrn. Aber jetzt wirst du öffentlich, demonstrierst du öffentlich, bekennst öffentlich, ich sterbe. Ich werde gekreuzigt. Ich werde gehängt. Ich werde erschossen. Und jetzt geht's runter. Und dann stehst du zu einem neuen Leben wieder auf. Und sagst, jetzt lebe ich. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Die Taufe demonstriert deine Bereitschaft. Ich bin bereit zu sterben. Ich bin bereit zu sterben. Ich bin bereit, den Mund zu halten. Weißt du, und er tat seinen Mund nicht auf, steht in meiner Bibel. Als er geschlagen wurde, werde ich geschlagen und so weiter und angespuckt wurde. Durch die Taufe demonstrierst und sagst, ich bin bereit zur Beleidigung. Weißt du, ich will das Süße, nee, Positive, das erfährt er von den Wohlstandsevangelisten. Verstehst du, die spieren und streicheln euch und was auch immer ist. Ich möchte euch die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, wenn du dich taufen lässt, dann bist du bereit, verraten, verleugnet zu werden, verkannt zu werden, abgelehnt zu werden. Dann bist du bereit zur Geiselung. Verstehst du? Du musst nicht beten, lieber Gott, ich brauche wieder ein Watschen. Das kriegst du automatisch. Verstehst du? Da gibt es genug Leute, die dich beleidigen und die dich schlagen und dich verprügeln und dich zusammenschlagen. Da ist der Teufel als Erster, der dich mit Fäusten schlägt und boxt und dich fertig macht. Nachts, wenn du schläfst, mit seinen Horrorvisionen und Albträumen und was auch immer ist, durch die Taufe demonstrierst du, ich bin bereit für Verspottung, ich bin bereit für Erniedrigung, ich bin bereit für Einsamkeit, dass ich allein den Weg gehe und wenn niemand mit mir geht, ich folge Jesus, ich bin entschieden, ihm zu folgen. Durch die Taufe demonstrierst du, ich will nur einen kurzen Taufunterricht hier dabei, ein bisschen dabei mitgeben, mit auf den Weg. Was ist die Taufe? Und ich erinnere, auf was du dich eingelassen hast. Die meisten haben die Geschäftsbedingungen nicht gelesen, als sie Christen wurden und sich taufen ließen. Ach, das ist wunderbar, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Aber jetzt merkst du plötzlich, oh, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Durch die Taufe demonstrierst du die Bereitschaft, verlassen zu werden, allein dazustehen. Dass Leute an dir gar kein Interesse mehr haben, deine Verwandten rufen dich nicht mehr an, die gratulieren dir nicht mehr zum Geburtstag und schicken keine Weihnachtsgrüße mehr. Verstehst du? Du merkst das plötzlich, was bedeutet, ein Außenseiter zu sein, wenn du mit Jesus gehst. Die Taufe heißt, ich bin mit dem Leben Jesu mit einverstanden. Das war sein Leben und mein Leben ist auch nicht besser. Und mein Leben wird auch nicht besser. Meine Geschwister, wir müssen unsere ganzen dummen Illusionen aus dem Kopf austreiben lassen. Das sind Dämonenvertreibung. Diese dummen, blöden Illusionen. Ja, wenn du an den Heiland glaubst, hast du keine Kämpfe, bist kerngesund, hast Erfolg, dein Portemonnaie ist voll, dein Sparbuch wächst dauernd, nimmt zu. Verstehst du, du merkst plötzlich, weißt du, du wirst ausgeraubt, du lässt los, vergisst zuerst einmal das verherrlichte, glorreiche Leben des Glaubens. Weißt du, wenn du anfängst mit Jesus zu gehen, das geht zuerst mal runter. Gehst zuerst mal durchs Tal, da wird zuerst mal das Fundament gelegt und da wird es schön gearbeitet. Wir werden im Gleichen der Erniedrigung und wer die Erniedrigung verkraften kann, der kann nachher auch die Erhöhung verkraften. Weißt du, der freut sich endlich, endlich. Aber zuerst einmal kommt die Erniedrigung. Du musst wissen, was Hunger ist. Und weißt du, wenn du mal nichts zu essen gehabt hast, dann schätzt du jeden Krümel Brot. Und so ist es. Wir müssen zuerst mal die Erniedrigung kennenlernen. Ohne Erniedrigung gibt es keine Erhöhung. Ohne Kreuz keine Krone. Und du sollst die gleichen Auszeichnungen bekommen, die auch Jesus bekam. Aber die gibt es nur, wenn du die gleiche Behandlung durchläufst. Und erfährst. Die gleiche Behandlung. Dir soll es genauso gehen und nicht besser und nicht schlechter, wie es dem Herrn Jesus ergangen ist. So sein wie Jesus, verstehst du? Wir wollen ihm gleich sein, aber nicht nur in Vollmacht und Autorität. Nein, Jesus hatte Autorität, weil er das alles erduldete, ertrug und verkraftete. Taufe ist nichts anderes wie Identifikation mit Jesus. Du identifizierst dich mit Jesus. Und zwar in allen Stücken. Komplett. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und so, denn du kennst auch Jesus nicht von heute auf morgen in seiner ganzen Fülle, in seinem ganzen Umfang. Aber wir lernen ihn Stück für Stück kennen. In 2. Petrus Kapitel 1, Vers 4. Wir werden teilhaftig der göttlichen Natur, meine Lieben. Wir werden teilhaftig der göttlichen Natur, indem wir in seine Fußspuren gehen und mit ihm Schritt halten. Weißt du, das ist ein Geheimnis, in den Fußspuren Jesu zu gehen. Weißt du, Jesus geht nicht so schnell. Er macht nicht so 7 Meilen Schritten, verstehst du? Nein, er macht so tipp, 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 tipp. So dass jeder mitkommen kann. Dass sogar die kleinen Kinder mitkommen können. Im Gleichsein. Das ist nicht immer leicht. Nicht immer einfach. Heiland kann es nicht ein bisschen schneller laufen. Ich würde gerne, weißt du, dass das alles viel schneller ging. Am Anfang ging das alles so schnell. Verstehst? Christus gekreuzigt, Christus auferstanden, Pfingsten gekommen und der Himmelfahrt und so weiter. Zack, zack, zack. Aber das geht nicht mehr zack, zack, zack. Wenn du jetzt länger Christ bist, das geht langsamer, gemächlicher. Weißt du, und das ist nicht einfach. Wenn du mit Jesus anfängst zu wandeln, das hat Konsequenzen. Vor allem deinem Fleisch, dem natürlichen Menschen, deinem Ego. Wir sind so egozentrisch gepolt. Weißt du, mich haben sie beleidigt, mich haben sie verkannt. Weißt du, es ist nicht einfach zu sterben. so das Ich durchzukreuzen. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen, ihm gleich werden. Weißt du, diese Ausbalancierung, dieses Ausgleichen, das ist nämlich, was zum christlichen Leben dazugehört. Wir können ihm erst gleich werden, wenn wir im Geist erneuert worden sind. So, wenn sein Geist mein Leben erfüllt und wenn ich in Jesus aufgehe und wenn sein Blut in meine Adern fließt, verstehst du, diese Bluttransfusion, geistlich gesprochen, wenn wir alles von ihm so übernommen haben, alles verstanden haben, alles erkannt haben, alles gelernt haben und das blöde Zeug verlernt haben. Wir müssen zuerst mal, wenn wir zu Christus kommen, so viel verlernen. Eigentlich müssen Christen zuerst mal in die Quarantäne, wenn sie Christen werden. Denn die sind so versaut von Esoterik, vom Spiritismus, von Materialismus, von Sozialismus, von Humanismus und von den ganzen Ismen. Und dann müssen sie zuerst mal so durchgefiltert werden, durchgeleuchtet werden, durchgereinigt werden. Und dann müssen wir alles, was wir von der Welt gelernt haben, egal ob es Juden sind oder Kommunisten sind oder Katholiken sind oder Protestanten sind oder Pfingstler sind, wir müssen das alles ablegen. Wir müssen Jesus ähnlich werden. So wie er. So wie er. Und dann, wir müssen lernen, ihm nachzufolgen, ihm gleich zu werden in allen Stücken. Wenn wir alles so tun, wie er getan hat, das müssen wir wieder uns eineignen. Seine Charaktereigenschaften, seine Tugenden zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Das bist du nicht du. Das ist Jesus. Du ziehst Jesus an. Jesu Mantel, Jesu Gewänder, Jesu Kleider. Und die sind komplett. Wenn seine Kraft in uns wirkt, dann sind wir so langsam ihm ähnlicher. Du merkst plötzlich, würde das Jesus tun? Was würde Jesus tun? Wie würde Jesus jetzt handeln? Jesus, da brauchst du plötzlich den gleichen Antrieb, die gleiche Motivation. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab rausholte, holt auch mich wieder aus dem Wasser in diesem neuen Leben. Jemand, den ich getauft habe, weißt du, da kam zu mir, jetzt sagt er, Bruder Matthäus, ich bin vor einigen Wochen getauft, aber mein alter Adam kann schwimmen, da kommt wieder hoch. Verstehst du? Der alte Adam. Und weißt du, wenn du getauft bist, weißt du, was da passiert? Das ist wie eine Schiffskatastrophe. Da schwimmen die Trümmer noch alle auf dem Wasser oben, wenn dein Schiff untergegangen ist. Alles, was so schwimmfest ist, da schwimmt alles oben. Und das muss alles untergehen, begraben sein. Taufe ist so ein Prozess, das dauert ein ganzes Leben lang. Du denkst ja, mit der Taufe ist alles vorbei. Nein, du hast nur gezeigt, ich bin bereit. Ich bin bereit, alles unten zu lassen. Mich gar nicht mehr so wichtig zu nehmen. Derselbe Geist wird auch unseren sterblichen Leib lebendig machen, heißt es hier in der Bibel. Weißt du, plötzlich wirst du zur Gesundheit gemacht. Plötzlich merkst du, das brauche ich nicht, das muss ich nicht haben. Ich komme nachher auf ein paar Punkte, was ganz wichtig ist. Plötzlich merkst du, ich bin flexibel. Ich bin wieder beweglich, weißt du, Gott bringt mich wieder nach vorne. Das Fleisch dominiert nicht, sondern der Geist, der Geist. Und Gott will dein Fleisch verändern. Diese menschliche Natur, den Zorn, damit wir den Zorn nicht mit ins Bett nehmen und über Nacht bei uns behalten, sondern dass wir, sobald wir sehen, die Sonne geht unter, Zorn raus zum Fenster. Fleisch kann das Fleisch nicht verändern. Weißt du, du kannst dich nicht durch deine Anstrengung dich verändern. So viele Menschen versuchen das mit ihrer Kraft, mit ihrer Energie. Nur der Geist kann den natürlichen Menschen verändern und ihn übernatürlich machen. Und so, dass du wieder mit Gott seelenverwandt wirst. Versteh mich, was ich hier denke. Wir sollen Seelenverwandte Gottes sein. Denn das gleiche Odem, den gleichen Geist, die gleiche Stimmung, das gleiche Verlangen, die gleiche Sehnsüchte haben wie Jesus. Wir müssen geistverwandt werden mit Jesus, wesensverwandt. Wenn die Leute dich angucken und sagen, Mensch, der sieht aus wie der Herr Jesus. Der redet wie der Herr Jesus. Und das war das Geheimnis. Die Jünger wurden in Antiochien Jahre nach der Himmelfahrt und nach Pfingsten und nach all den möglichen Dingen wurden sie Christen genannt in Antiochien. Warum? Sie waren wie Christus in Kleinformat. Und genau das ist, was ich möchte, dass die Gemeinde hier in Berlin oder wo auch immer, wo die Christen sind, dass sie Jesus in Kleinformat werden. Eine kleine Jesulein. Verstehst du, wo du auch hinkommst, dass die Menschen sagen, das ist nicht der Herr Matthäus, das ist Jesus. Jesus kommt zu uns. Jesus spricht mit mir. Weißt du, dass Jesus durch uns spricht, durch uns durchscheint. Dass er transparent ist in unserem Leben. So, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes, begreift nichts, versteht nichts und ist unbrauchbar fürs Reich Gottes sowieso. Wir müssen ebenbürtig werden mit Jesus, so harmonisieren mit ihm, gleichgesinnt sein wie er, diese gleiche Einstellung haben wie er, was der Vater will. Ich möchte nur dem Vater dienen, ich möchte nur den Vater verherrlichen, ich möchte nur zur Ehre Gottes sein, ich möchte nicht die Gemeinde verherrlichen, ich möchte nicht den Pastor verherrlichen, ich möchte nicht eine Theorie, eine Philosophie, eine Religion verherrlichen, ich möchte Jesus verherrlichen. Und das kann ich unter Moslems, unter Buddhisten, unter Hindus, unter Katholiken, unter Kommunisten und was weiß ich, du kannst überall Jesus verherrlichen. Jesus passt überall rein, in aller Liebe. Da musst du nicht den christlichen Glauben jetzt vertreten, ich bin katholisch, ich bin evangelisch, vergiss es, das ist Religion. Du musst Jesus haben. Und es gibt so viele Christen ohne Christus. Das ist eine Tragödie, ein Drama. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist in uns. Und wir müssen uns vom Reich Gottes beeinflussen lassen, durchdrungen sein vom Reich Gottes, erfüllt sein vom Reich Gottes, beseelt vom Reich Gottes. Verstehst du? Reich Gottes ist in mir, Jesus in mir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So schreiben die Menschen der Bibel. Wie heißt es in Johannes 3? Es sei denn, dass jemand von oben geboren werde. Anders vernimmt er nichts vom Reich Gottes. Da kann ich Seelsorge wochenlang, monatelang, jahrzehntelang betreiben. Da passiert gar nichts. Da kannst du quatschen und kannst du Seminare besuchen, kannst du Konferenzen besuchen und alles mögliche. Wir müssen zuerst mal wiedergeboren werden von oben, denn sonst vernehmen wir nichts vom Reich Gottes. Wir sind erst Überwinder des Fleisches und des natürlichen Menschen und so weiter, wenn das Übernatürliche unser Leben erfüllt, das helle Licht, wenn Gott uns erleuchtet, wenn die Kraft Gottes in unser Leben hineinkommt, die schmeißt das raus und das raus. Das ist, was der Herr Jesus macht. Der macht Tempelreinigung. Und der muss öfters Tempelreinigung machen. Der hat nicht nur einmal Tempelreinigung gemacht. Zweimal wird uns berichtet. Wahrscheinlich hat er jedes Jahr Tempelreinigung gemacht, wenn er dort war. Das ist so nötig. Da sammelt sich so viel. Und eigentlich brauchst du fast jedes Jahr Tempelreinigung. Und Silvester werden wir Zeit haben, so dass wir abrechnen, was gut war, das behalten wir und das Schlechte schmeißen wir raus. Weißt du, dann werden wir die Überwindung. Der Heilige Geist zeigt, was rausgehört. Der Heilige Geist legt den Finger in die wunde Stelle. Wenn Gottes Ordnungen uns bestimmen, dann sind wir erst im Einklang Gottes. Dann ist die Harmonie da. Wir stimmen mit Gott überein, wenn Gott das Sagen in unserem Leben hat. Die Tragödie vor der Sintflut war und die Tragödie ist heute in der Christenheit, überall in den Gemeinden, Freigemeinden oder organisierte Gemeinden, spielt keine Rolle. Sie lassen sich nichts mehr vom Heiligen Geist sagen. Eine Tragödie. Tut mir leid, das ist so. Deshalb steht siebenmal im Brief an die Gemeinden, siebenmal in jedem Brief schreibt der Herr Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer Ohren hat, verstehst du? Die Leute haben Ohren, die hören, der Prediger predigt, aber die hören es nicht. Da geht es rein und da wieder raus. Und die wissen nicht, was er gesagt hat. Wer Ohren hat zu hören, der höre es. Weißt du, wir haben innere Augen und innere Ohren. Und dass wir nicht nur mit unseren äußeren Ohren hören, sondern mit den inneren Ohren hören, was Gott will, was er zu sagen hat, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat, den Gläubigen. Weißt du, ich kann sagen, ja, die hören nicht den Heiligen Geist. Die Frage ist, hörst du den Heiligen Geist? Wann hat zum letzten Mal der liebe Gott zu dir gesprochen? Oder weißt du gar nicht, was es ist? Wenn du das noch nicht weißt, das ist noch schlimmer. Aber viele haben vergessen. Wie lang ist es schon her, dass er mit dir gesprochen hat? Dir was gesagt hat? Nicht nur irgendwas, wo du glücklich sein wirst, nein, wo du korrigiert wirst, wo du wieder aufgebaut wirst, wo du motiviert wirst. Wenn wir mit dem Plan Gottes übereinstimmen, dann fangen wir an zu funktionieren. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wenn wir anfangen, nach den Gedanken Gottes zu leben, den Willen Gottes zu tun, was es auch immer ist, nach der Weisheit Gottes uns ausrichten, nach der Erkenntnis, die Gott uns gibt. Und Gott gibt uns immer so viel Erkenntnis, wie viel wir uns ihm öffnen und wie viel wir verkraften. Er gibt uns nicht mehr Erkenntnis. Wenn wir uns nicht öffnen, wir werden weiter blind und taub und stumm bleiben. Wir stimmen mit Gott überein, wenn wir seine Gedanken in unsere Gedanken übersetzen. So spricht der Herr. Also, wenn wir das Wort Gottes hören, dann denken wir oft, ja, das ist für die Schwester, das ist für den Bruder, das ist für den Pastor, das ist für den Politiker. Weißt du, wenn Gott redet, redet immer zu uns persönlich, höchstpersönlich. Morgen ist die Botschaft, die Gott mir gegeben hat, Gott kommt zu uns. Der klopft an deiner Tür. Und der Herr Jesus steht an einer Tür vor der Gemeinde, draußen die Gemeindetür und klopft. Verstehst du? Und die meisten wissen nicht, wie Jesus aussieht. Und die lassen ihn gar nicht rein. Stimmen wir mit Gott überein? Mit seinen Gedanken, mit seinen Plänen, mit seinem Willen? Wir stimmen mit Gott überein, wenn wir seine Sprache verstehen. Die meisten verstehen die Sprache nicht. Weißt du, in meiner Bibel heißt es, wenn Zungensprache geschieht, bitte, dass auch die Auslegung geschehe. Weißt du, nicht nur in irgendwelche sinnlose Worte babbeln, das kann jeder Dummkopf, tut mir leid, jeder Narr, jeder, der nie zur Schule gegangen ist, der babbelt dummes Zeug. Aber können wir die Sprache Gottes verstehen, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat? Und wenn in Zungen geredet wird, dann sollen die Leute bitten. Wenn du in Zungen betest, dann solltest du nicht nur babbeln, dann solltest du um die Auslegung beten. Und Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle weissagt. Weißt du, was Weissagen ist? Gottes Wort verstehen. Was sagt der Herr? Was sagt der Geist der Gemeinde? Und es wird nicht immer sagen, das und das und das, sondern Gott hat seine eigene Meinung. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. So, wenn wir sein Leben in unser Leben übertragen, dann sind wir mit ihm identisch. Wenn wir seinen Willen verstanden haben, seine Sprache. Ich werde nie vergessen, als ich nach Deutschland kam, ich habe kein Wort Deutsch gesprochen. Weißt du, da kam es mir blöd vor. Da hier in Berlin, Friedrichstraße und dann Mariendorf im Übergangslager. Da waren wir ein oder zwei Tage, dann kam ich nach Friedland. Wir waren einige der Ersten, die als Aussiedler, die hier nach Deutschland kamen. Ich weiß, wie das ist. Da stehst du da. Das erste Wort, was ich höre, Wasser. Da habe ich verstanden, was Wasser ist. Und nach, so baut sich dann die Sprache auf. Und wir müssen die Sprache verstehen. Und du beherrschst die Seele des Volkes. Oder verstehst die Seele des Volkes, wenn du die Sprache verstehst. Du verstehst den Franzosen, wenn du Französisch verstehst. Und den Englischsprechenden verstehst du erst, wenn du Englisch sprichst. Ansonsten ist alles Kauderwelsch. Böhmische Dörfer. Wir sollen die Sprache Gottes lernen. Und die ist nicht Hebräisch. Und die ist nicht Lateinisch. Und die ist nicht Griechisch. Das ist der Heilige Geist. Die Sprache des Heiligen Geist, die Sprache Gottes ist der Heilige Geist. Wie der Geist gibt, auszusprechen. So. Stimmen wir mit Gott überein. Und wir stimmen mit Gott überein, wenn wir seine Kraft übernehmen. Weißt du, ich möchte diese heiligen Kühe schlachten heute. Ich bin Metzger. Und die heiligen Kühe, weißt du, wir sind erst mit Gott eins, wenn wir seine Kraft übernehmen. Aber die meisten Leute wissen gar nicht, was die Kraft Gottes ist. Gottes Kraft ist in der Schwachheit mächtig. In aller Liebe, in der Schwachheit. Und Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und lass dir an meiner Gnade genüge, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und die meisten Leute denken, wenn ich power, jetzt gib ihm. Verstehst du? Von Geistes. Diese Leute sind reif fürs Fegefeuer, aber nicht für den Himmel. In aller Liebe. Ich will euch nur zeigen, Leute, Gott wirkt in der Schwachheit, in der Armut, im Mangel, in der Niedrigkeit. Dort begegnet er. Der kommt in den Stall von Bethlehem. Dort kannst du dem Herrn Jesus begegnen. Wir stimmen mit Gott überein, wenn seine Pläne unsere Pläne werden. Und dann kommen wir zu unserer Berufung. Dann erkennen wir und merken wir plötzlich, Mann, das ist, was der Herr will. Wenn wir mit Gott übereinstimmen und übereingekommen sind, dann werden wir transformiert, was das auch immer heißt. Wir werden in sein Bild verwandelt, wir werden ihm immer ähnlicher. Wir strahlen immer mehr den Herrn, wir reflektieren die Herrlichkeit Gottes wie ein Spiegel. Bist du gar nichts. Der Spiegel, was ist das? Ein Glas mit Hintergrund. Und du reflektierst etwas. Du reflektierst nur etwas. Du strahlst etwas ab. So viele Christen, die denken, wir sind gute Christen, wir sind gute Menschen. Tun wir das, was Gott sagt? Ich möchte den Zacharias, wir sind ja mitten im Advent, ich möchte den Zacharias, den Vater von Johannes den Täufer, nehmen. Der wurde stumm, als Gott zu ihm redete, während er da seine Kerzen anzündet und Gott das Opfer bringt im Allerheiligsten. Er war ja hoher Priester. Und seine Pfanne da vor dem Herrn räuchert, dass der Herr schönen Duft da hat. Plötzlich sagt er, du, Zacharias, du kriegst einen Buben und du sollst ihn Johannes nennen. Dann sagt der Herr, Ich kenne keinen Johannes in meiner Familie, in keiner Verwandtschaft. Und in Lukas 1, Vers 20, da heißt es, du hast meinen Worten nicht geglaubt. Weißt du, du hast meinen Worten nicht geglaubt, ich habe dir was gesagt. Und so viele Christen, zu denen hat der liebe Gott geredet, 10 Mal, 100 Mal, und du hast meinen Worten nicht geglaubt. Und dann kommt die selige Maria, Lukas Kapitel 1, Vers 45. Und die Maria zu ihm, derselbe Engel, der zu Zacharias ging, kam auch zu Maria. Dieser Engel. Und du wirst schwanger werden. Und bei der war die gleiche Situation. Die eine Frau war alt und nicht empfängnisfähig und die andere war zu jung, eine Jungfrau. Und die waren auch nicht groß empfängnisfähig. Die sagt, ich weiß von keinem Mann. Aber mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist der Unterschied. Verstehst du? Ich kenne keinen, der Johannes heißt bei uns. Und dann, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und von der heißt es, von der Maria, selig ist die, die geglaubt hat. Zacharias, du hast nicht geglaubt, aber die hat es geglaubt. Wer glaubt, der stimmt mit Gott überein. Auch wenn in seiner Verwandtschaft überhaupt niemand da ist, der so heißt. Weißt du, bei beiden war derselbe Engel. Aber der eine stimmt überein, Und die andere Person nicht. Und diese eine Person, die nicht übereinstimmt, ist stumm geworden. Und die andere ist schwanger geworden. Und bringt Jesus zur Welt. Beide die gleichen Worte. Vom gleichen Engel. Zacharias fragt dann weiter, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Verstehst du, er zweifelt an das, was gesagt worden ist. Woran soll ich erkennen? Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch im vorgerücktem Alter. Kein junges Mädchen mehr. Weißt du, da argumentiert er mit Gott. Der war nicht mit Gott einverstanden. Woran soll ich das erkennen? Und so viele Christen kommen auch, wenn sie beten und der Herr zu ihnen redet, woran soll ich das erkennen? Wie soll das funktionieren? Gib mir ein Zeichen. Maria hat kein großes Zeichen gebeten. Sie hat gewusst, der Josef wird mich verlassen, wenn das rauskommt. Wie soll das geschehen, da ich von keinem Mann weiß, dass ich noch nie Sex gehabt habe? Wie soll das mit mir passieren? Das sind fast die gleichen Worte. Zacharias wird zurechtgewiesen und Maria wird aufgeklärt. So ist die Geschichte hier. Zu Zacharias wird gesagt, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Und zu Maria, hier ist die Antwort, verstehst du? Und du hast geglaubt und dir geschehe, wie ich das gesagt habe. Beide bekommen fast die gleiche Reaktion, nur der eine negativ, der andere positiv. Derjenige, und deshalb kommt es ganz arg darauf an, wie hörst du die Worte Gottes, wie hörst du die Predigt heute Abend? Weißt du, siehst du das mit dem Herzen oder siehst du nur mit dem Verstand? Und Zacharias hat mit dem Verstand alles logisch. Ja, wie soll ich das erklären? Die Ausdrucksweise der beiden verhüllt, offenbart und zeigt das, was sie dachten. Wenn auch der Gedanke für Menschen verborgen ist, aber die Engel sehen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Die Engel sehen, was der Einzelne denkt, was der Zacharias denkt und was die liebe Maria denkt. Der eine ist einverstanden und stimmt zu und der andere nicht. Der andere diskutiert mit Gott. Wenn du mit Gott einverstanden bist, diskutierst du und argumentierst nicht mit Gott. Sagst ja, Amen, yes Lord. Und dann ist es fertig und gehst weiter. Zacharias war allein im Heiligtum, verstehst du? Da kam raus, war blass. Alle wussten, da ist was passiert. Warum? Der hat mit Gott diskutiert. Und er wollte, ja, nicht auf Gottes Befehl eingehen. Du siehst also, Gott, mit Gott eins sein. Wir wollen Christen sein. Und jetzt passiert, der Herr sagt, ess das. Der Herr sagt, geh dorthin. Der Herr sagt, sei still. Der Herr sagt, rede. Verstehst du? Und du willst nicht darauf eingehen. Du willst und fragst, warum, wieso? Ich kenne noch niemanden, der bei uns Johannes heißt. Also so ein komischer Name. Er ist nicht bereit, mit Gott neue Wege zu gehen. Weißt du, wenn Gott mit uns redet, Gott, das Gedanken sind nicht unsere Gedanken und Gottes Wege sind nicht unsere Wege, da beginnt was Neues und wir müssen damit einverstanden sein. Oder wir landen in der Klapsmühle, werden schizophren, krank, verrückt. Weißt du, Gott will was Neues tun. Und was ist passiert beim Zacharias? Der wurde stumm. Einige Monate, bis das Kind da war und bis das Kind Namen bekommen sollte. Bestimmt 9 Monate ist er stumm geblieben. Sein Dienst war quittiert. Er wurde von Gott nicht mehr gebraucht, konnte gar nicht ins Heiligtum. Ein Stummer hat im Heiligtum nichts zu suchen, nach dem Alten Testament. So, Er will an seiner Tradition weitermachen. Und du siehst, Gott ist nicht ein Gott der Tradition und der Routine. Er will nicht bleiben. Oder er will bleiben, was er ist. Er will sich nicht verändern. Der alte Mensch will sich nicht verändern. Er will bleiben, was er ist. Und deshalb wird er stumm, unbrauchbar, nutzlos. Und Gott will uns weiterbringen. Aber wir müssen mit diesem Transport einverstanden sein. Wie heißt der Junge jetzt? Wie soll er heißen? Und erst als er bereit war, Johannes auf der Tafel zu schreiben, steht in der Bibel, lies mal nach, kam die Sprache wieder. Erst wenn du gehorsam bist und dich mit Gott im Einklang bist, erst dann kommt deine Sprache wieder, auch deine Zungensprache, auch deine Glaubenssprache, auch dein ganzes Habit, deine ganze Benehmung, Benehmen, alles, was dein Leben ausmacht. Du wirst wieder das, was du warst, wenn du Gott Recht gibst, in welcher Form auch immer. Wir haben erst unsere wahre Identität, wenn wir Gott zustimmen. Für Zacharias ging es erst weiter mit seinem Leben, als er den Namen des Buben aufschrieb. Als er bereit war, Gottes Willen zu tun. Als er bereit war, Gottes Weg zu geben. Als er bereit war, Gott Recht zu geben. Als er sich Gott unterordnete. Naja, um Himmels Willen, ich will meine Sprache wieder haben. Verstehst? Der heißt Johannes, auch wenn er es nicht verstanden hat. Manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht. Aber ich sage dir eines, hernach wirst du es erfahren. Und dieser Johannes war einer der größten Reformatoren in Israel damals. Ganz Judäa kam raus, ganz Jerusalem kam raus. Und deshalb, sein Dienst war so mächtig, dass Jesus sogar in einer Fangfrage die Antwort gibt. Ich sage, in welcher Vollmacht ich wirke. Wenn ihr mir sagt, war die Taufe vom Johannes von Gott oder von den Menschen. Ihr kennt ja diese Diskussion. Hernach wirst du erfahren. Und Jesus sagt, es ist kein größerer geboren unter den Frauen als Johannes der Täufer, der verkörperte Elia. Hernach, wenn wir bei Gott sind, werden wir vieles sehen und verstehen, warum das und das und jenes in unserem Leben sein sollte. Stimme mit Gott überein. Du bist noch nicht am Ziel, du bist noch nicht fertig mit deinem Leben. Weißt du, stimme ein mit Gott und sag, ja Herr, du machst keinen Fehler, ich weiß, du hast mich von Grundlegung der Welt erwählt, du hast mich im Mutterleib zubereitet und meine Tage sind von dir schon von Ewigkeit her geplant und ich werde in der Ewigkeit eines Tages erfahren, warum das so gut war, wie es gewesen ist. Warum ich krank geworden bin, warum ich arm geworden bin, warum ich reich geworden bin, warum ich gesund geworden bin. Hernach wirst du das alles erfahren, warum das bei mir geklappt hat und nicht geklappt hat. Hernach wirst du das alles erfahren. Stimme mit Gott überein. Und eines der Dinge, wo du mit Gott übereinstimmen solltest, ist in der Heiligung. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich bin was Besonderes. Heilig ist was Besonderes. Heilig ist nur noch für Gott da. Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Weißt du, die Taufe ist Herrschaftswechsel, ist Abschluss des natürlichen Lebens und Beginn des neuen Lebens. Jetzt fange ich mit Jesus an zu leben. Jetzt lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was auch immer heißt. Weißt du, es gibt keine christliche Musik. Es gibt keine christliche Medizin. Weißt du, jetzt lebe ich als Christ weiter. Jetzt lebe ich, wie Jesus gelebt hat und diene wie Jesus. Im neuen Leben. In der Taufe ziehen wir Jesus an. Seine Gesinnung, seine innere Haltung, seine Grundeinstellung. Das ziehe ich an, jetzt bin ich so. Durch die Taufe komme ich mit Gottes Plan in Übereinstimmung, jetzt geschieht sein Wille, nicht mehr was ich will, nicht mehr was mein Dickkopf will, nicht was meine Erziehung mir sagt. Bei vielen Menschen ist die Erziehung eine Blockade. Je mehr die gebildet sind, je mehr die verstehen, je mehr sie belesen sind, und der heutige Mensch in unserer Gesellschaft ist so belesen, so informiert, der weiß alles. Und er kann gleich googeln, wenn er nichts, was nicht weiß. Verstehst du, das ist super intelligent, aber geistlich saudumm. Entschuldigung. Verstehst du? Und Gott erwischt sie in ihrer Klugheit und macht sie zu Narren, dass sie sich für weise hielten. Um Gott gleich zu werden, du musst alles vergessen, was du weißt. Und ganz von vorne anfangen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Heilig werden, was es auch immer bedeutet. Viele wollen noch nicht sterben. Ich werde nie vergessen, wir missionieren in Frankfurt-Oder auf der Straße, da verteilt jemand Traktate, da kam im Gottesdienst und sagt, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Dann gibt ja einer Frau ein Traktat, ich möchte dich zum, zum lieben Gott einladen. Ich möchte zu Gott einladen. Nicht zur Gemeinde, nicht zur Kirche, sondern er wollte sie zu Gott einladen, zur Bekehrung. Dann schrie die Frau auf der Straße, ich will noch nicht sterben. Verstehst? Die hat es kapiert. Wenn du zu Gott gehst, zu Gott kommst, musst du sterben. Du kannst nicht als Lebendiger zu Gott kommen. Denn wer Gott sieht, der muss sterben. Denn Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Die hat es kapiert, diese Frau auf der Straße, was das ja auch für ein Mensch gewesen ist. Viele wollen noch nicht sterben, mit Gott eins werden. Und wir werden mit Gott eins, wenn wir sterben. Deshalb ist die Taufe deine Beerdigung, wer nicht stirbt, bevor er stirbt. Das ist dieses im Voraus. Jesus fragt in einem Gleichnis den Gast, so in einem Hochzeitsgleichnis, was er da erzählt, das Himmelreich ist gleich einer Hochzeit. Da sitzen Leute drin zur Hochzeit und da sitzt einer dran, drin mit seinem Gewand, mit seinem Kleid. Der hat kein hochzeitlich Kleid an. Und dann kommt in diesem Gleichnis vor und dann fragt der Herr, der die Gäste besieht, und Freund, wie bist du reingekommen und hast kein hochzeitlich Kleid an? Weißt du, Gott will, dass wir hochzeitliche Kleider haben und nicht mit unserem maßgeschneiderten Anzug zum lieben Gott gehen. Du sollst ein hochzeitliches Kleid haben. Und das ist dir bereitgestellt. Verstehst du? Jesus will, dass wir auf seine Art eingekleidet sind. Gott will, dass wir auf seine Art leben. Wie viele auf Jesus getauft sind, heißt es, die haben Jesus angezogen. Also, du hast ein hochzeitliches Kleid, wenn du auf Jesus getauft bist. Wer noch nicht getauft ist, der versucht sich in das Reich Gottes einzuschmuggeln. Verstehst du? Durch meine Bekehrung, durch meine Geistestaufe und so weiter. Weißt du, wenn du die Geistestaufe hast, als nächstes rein ins Wasser. Warum? Als Petrus beim Cornelius predigt, die empfangen den Heiligen Geist. Also Gott handelt nicht nach einer Schablone. Manche kriegen den Heiligen Geist noch bevor sie getauft sind. Nicht nach dieser Reihenfolge. Gott nimmt sich die Freiheit, er ist souverän, er kann so und so machen. Und dann fragt er die Leute, jetzt sie haben den Heiligen Geist bekommen, was hindert sie, dass sie sich taufen lassen? Und sie wurden getauft im Haus des Cornelius. So. Wenn du den Heiligen Geist hast, das Zeugnis des Heiligen Geistes hast, mir sind meine Sünden vergeben, wenn du das weißt, dann solltest du den Weg gehen. Weißt du, die anderen sind alles nur Schleicher, die schleichen sich ein ins Reich Gottes. Der hat geglaubt, dieser eine Mann hat geglaubt, meine Babybesprengung reicht aus, meine Beschneidung reicht mir aus. Weißt du, sie gaben Gott Recht. Das ist Einklang mit Gott sein. Die Gott Recht gaben, die ließen sich taufen. Die blieben nicht stur. Nein, die gingen Gottes Weg. So, stell dich auf der Ebene Gottes. Was Gott sagt, das wird getan. Und was, das ist Christsein. Dein Wille geschehe. Wenn Harmonie mit Gott in unserem Leben ist, dann fließt der Segen Gottes. Und wenn Disharmonie ist, dann wird der Segen Gottes aufhören zu fließen. Dann stagniert alles, dann wird alles gestoppt. Dann geht genau der Schuss nach hinten. Dann wird alles gestohlen. Dann wird er alles genommen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Nicht wie der Pastor sagt, wie die Kirche sagt, wie mein Katechismus sagt, wie meine Religion sagt, sondern wie die Schrift sagt. Wer mit dem Jesus der Bibel übereinstimmt, der wird gesegnet. Wie die Schrift von mir sagt. Und das Alte Testament spricht von Jesus und das Neue Testament spricht von Jesus. Ist voll von Jesus. Alles im Alten Testament sind so viele Schattenbilder. Da sind hunderte von Schattenbildern auf Jesus. Und im Neuen Testament ist Jesus natürlich der Verklärte. Also wer an die Schrift glaubt, der wird geheilt. Du wirst nicht geheilt, nur weil der fromme Bruder da für dich gebetet hat. Nein, du wirst geheilt, weil du mit der Bibel einverstanden bist. Mir geschehe, wie du gesagt hast. In seine Wunden sind wir geheilt. Wenn du an die Schrift glaubst, wirst du befreit. Wenn du an die Schrift glaubst, so wie die Bibel spricht, dann wirst du versorgt. Erst unsere Zustimmung, unsere Befürwortung, so wie bei Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast, unsere Befolgung des Wortes Gottes, das setzt Ströme des Segens frei. Und ich möchte dir Mut machen. Weißt du, es setzt die Ströme des Segens frei. Mir geschehe, wie du gesagt hast, dieses Gebet von Maria. Sollte dein Gebet sein. Morgens, mittags, abends. Dann erst geht's dir gut. Dann fliegt dir alles zu. Dann kannst du nur das Manna auflesen. Dann wird euch alles solches zufallen, steht in der Bibel. Wenn du nach dem Reich Gottes trachtest. Dann hast du nur Vorteile im Leben. Dann ist Gott dein Manager. Verstehst du? Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und du siehst, Gott plant dann für die liebe Maria. Da ging alles durcheinander. Verstehst du, Josef will es verlassen, aber da erscheint der Herr Josef nachts im Traum. Josef macht keine Dummheit, mein lieber Freund. Verstehst du? Und dann geht's weiter, verstehst du? Dann kommen die Weisen, die bringen Gold, Myrrhe und Weihrauch, verstehst du? Die versorgen, geben Proviant für den Rest, die nächsten paar Jahre in Ägypten. Am Anfang wusste sie gar nicht, wie das alles gehen sollte. Sie hat nur gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wir müssen wieder schriftgemäß mit Gott leben. Bibelgemäß. So, sei mit Gott einverstanden. Sei einer Meinung mit ihm. Denk nicht immer, was du denkst und was die anderen denken oder was die Gemeinde denkt, deine Religion denkt. Sei im Einklang, im Einvernehmen mit Gott. So im Gleichschritt, gleich mit dem Herrn. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Singen wir in einem Lied. Sei im Einklang mit Gott und du profitierst. Du wirst Vorteile und Nutzen in deinem Leben haben. Vielleicht siehst du nicht sofort, aber du wächst, du entwickelst dich, du entfaltest dich und hast mehr vom Leben, auch von dem christlichen Leben. Es ist nicht nur, dass du keine Schwierigkeiten hast, aber du wirst mit den Schwierigkeiten ganz anders fertig. Alle Menschen haben die gleichen Schwierigkeiten, die gleichen Probleme, aber du handelst mit diesen Dingen ganz anders. Pass dich seinem Willen an, sei geistlich gesonnen und sag, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, dieses Gebet gefällt mir. Ich mag das Gebet. Wenn du so betest, dann hast du Autorität und Vollmacht. Du bist im Einklang mit Gott. Dann hast du Erfolg auf der ganzen Linie. Auch wenn du Misserfolg hast, da werden aus deinen Misserfolgen Erfolge. Weil du mit Gott einverstanden bist. Dann musst du plötzlich nach Bethlehem laufen. Verstehst du? Diese große Reise für die schwangere Frau da. Aber Gott ist mit dir. Dann findest du keine Herberge. Niemand nimmt dich auf. Keinen Platz, nein, wir haben dafür diese Leute keinen Platz. Da bist du Flüchtling irgendwo. Aber plötzlich mir geschehe, wie du gesagt hast, Gott wird alles recht machen, auch wenn es ein Stall ist, wenigstens Dach über dem Kopf. Und dann kommen die Hirten mit einer merkwürdigen Botschaft, ein Engel ist uns erschienen. Weißt du, und Gott gibt dem Zacharias den Auftrag, wie der Junge heißen soll, und Gott gibt dem Josef den Auftrag, wie der Bub heißen soll. Und du sollst ihn Josef nennen. Und er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Der eine ist der Wegbereiter und der andere ist, der den Weg dann geht. Der Segen des Übereinstimmens. Entdecke das Geheimnis, im Gleichschritt mit Gott zu gehen, was das alles bedeutet, was du davon hast. Einer der größten Werkzeuge, die ein Christ überhaupt besitzt, ist das Gesetz der Vereinbarung, wo zwei oder drei eins werden. Wo zwei oder drei eins werden. Matthäus 18, Vers 19. Wenn zwei von euch auf Erden eins werden, etwas gemeinsam unternehmen, Mann und Frau, die Familie im Kleinen oder Geschwister, Brüder und Schwestern, wo zwei oder drei eins werden, hier auf Erden, die etwas von Gott erbitten, die werden von Gott erhalten. Du siehst das Geheimnis der Übereinstimmung, der Einheit. Gott segnet und hilft uns, wenn wir einverstanden sind, miteinander und mit Gott und mit uns selbst. Das ist das Geheimnis. Weißt du, einer Meinung sein. Und solange du nicht einer Meinung bist, mit dir selbst, mit Gott, mit deinem Umfeld, wird nichts funktionieren in deinem Leben. Du wirst immer gegen die Wand rennen. Und du wirst dir deine Hörner abstoßen und was auch immer ist. Werde einverstanden. Das Gesetz der Vereinbarung ist so wichtig. Eins sein mit Gott, eins sein mit dir selbst und eins sein mit der Umgebung. Weißt du, werde einverstanden mit deinen Eltern. Dann können deine Eltern dich segnen. Denn der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser, steht in meiner Bibel. Sei einverstanden mit dem Arzt. Verstehst du, wenn du krank bist, geh zum Arzt. Und das ist ja, das Normale. Bevor du was Geistliches tust, tu das Normale. Und erst wenn das Normale nicht mehr funktioniert, dann sollst du erst abnormale Dinge tun. Zuerst mal das Normale. Und wenn du mit dem Arzt nicht einverstanden bist, wenn du sagst, mit diesem Mann will ich nichts zu tun haben, der ist komisch, der behandelt mich komisch, Gott gebraucht auch Dumme. Und Gott testet dich, ob du von einem dummen Arzt dich verarzten lässt. Entschuldigung. Gott testet dich. Bist du bereit, in Menschenhände zu fallen? Dann bist du auch bereit, in Gottes Hände zu fallen. In aller Liebe. Natürlich, wir sollen zuerst zum Herrn gehen. Aber du hast gebeten, da ist nichts passiert. Dann geh ganz schnell zu deinem Arzt. Weißt du, einverstanden sein mit deinem Pastor, mit deiner Gemeinde, mit deinen Geschwistern, mit deinen Brüdern und so weiter. Eins werden, wo zwei eins werden, Und dann können sie bitten, was sie wollen, das passiert. Selbst wenn du den dümmsten Doktor aufsuchst, der dümmste Doktor wird dir helfen. Denn die Chirurgen, weißt du, was die Chirurgen im Mittelalter waren? Friseure. Verstehst du, in aller Liebe? Und das sind heute Chirurgen. Einverstanden sein, eins werden mit dem Bruder. Psalm 133, Vers 1 und folgende Verse. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, Schwestern natürlich auch. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn sie einträchtig, weißt du, was das bedeutet, einträchtig? Einträglich, einvernehmlich, einmütig, brüderlich, geschwisterlich, familiär zusammenleben. Und es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das fließt herunter auf seinen Bart bis zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfließt auf dem Berge Sions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis an alle Ewigkeit, Psalm 133. Denn dort, nicht woanders, nur dort, nicht woanders, und nochmals, nur dort, wo dieser Einklang, diese Harmonie ist. Liebe, bist du nur mit drei Leuten, aber mit diesen drei Leuten eins, und dann ist Leben in Ewigkeit vorhanden. Eins werden mit Gott oder seinem Wort. Die Bibel spricht so viel von Bünde. Der neue Bund, der alte Bund und welche Bünde auch das immer sein mögen, das sind Verträge. Und wann unterschreibt man einen Vertrag? Wenn man einverstanden ist. Du bist einverstanden und er ist einverstanden und dann wird es abgezeichnet. Die vereinbaren gemeinsam etwas. Und genau das ist, was Gott will. Gott will einen Bund mit dir schließen. Die Taufe ist ein Taufbund. Ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Aber es gibt noch viele andere Bünde. Weißt du, Bund im Alten Testament oder überhaupt in der antiken Welt, wie wurde ein Bund gemacht? Wenn da zwei mächtige Feldherren zusammenkamen und schlossen einen Vertrag, dann hat er seinen Gürtel rausgezogen und dem sein Gürtel gegeben und der hat seinen Gürtel rausgezogen und ihm sein Gürtel gegeben. Der hat sein Schild dem gegeben und er hat den anderen Schild von dem anderen bekommen. Und der hat sein Schwert genommen und dem gegeben, so sie haben die Waffen getauscht. Und genau das ist es auch geistlich. Eins werden mit Gott, wir tauschen. Unseren Gürtel, unser Schwert, unser Schild oder was auch immer ist. Meine Waffen sind dann deine Waffen und deine Waffen sind meine Waffen. Das geht auch bei Gott so, dieser Tausch. Denk drüber nach, diese Bünde, die geschlossen wurden in der Antike. Und meistens haben sie dann auch mit Blut besiegelt. Das muss auch nichts tun. Aber wir schließen einen Bund mit Gott, ihr Lieben. Und wir sollten uns immer wieder an diesen Bund erinnern. Wenn wir dann den Gürtel aufschnallen, aha, das ist nicht mein Gürtel, sondern sein Gürtel. Das ist nicht mein Schild, das ist sein Schild. Und das ist nicht mein Schwert, das ist sein Schwert. Meine Waffen sind dann deine Waffen und meine Stärken sind dann deine Stärken. Aber das Gleiche gilt auch, meine Schwächen sind auch seine Schwächen. Wenn da das Schild nichts taucht, mein Lieber, dann gute Nacht. Und jetzt komme ich zu einem Punkt. Viele wollen diesen Tausch gar nicht machen. Dem lieben Gott gegenüber. Sie wollen lieber ihr Gürtel behalten, ihr Schwert behalten, ihr Schild behalten. Sie wollen das bleiben, was sie sind. Sie wollen sich gar nicht groß verändern. Und deshalb bekehren sich nicht, sich viele gar nicht richtig. Sie werden gar nicht richtig wiedergeboren. Tut mir leid, was ich sage. Die müssen so viel aufgeben, wenn die sich bekehren. Die müssen so viel aufgeben. Weißt du, sie müssen in Gott aufgehen. Ich muss meine Stärken ihm abgeben. Und meine Probleme ihm abgeben. Was auch immer sein. Ich muss aufgeben. Das ist, wie man sich gleichstellt. Echte Wiedergeburt ist Tausch. Du gibst her, gibst auf. Und was gibst du da auf? Deine ganze Verwirrung, dein Durcheinander, deine Unruhe, dein Durcheinander, dein Stress, deine Zerfahrenheit. Und er gibt dir seinen Frieden dir. Das ist der Tausch, verstehst du? Weißt du, du gibst deine Lumpen ihm und er gibt dir ein schneeweißes Kleid. Das ist dieser Tausch. Du gibst her deine Trauer und er gibt dir seinen Trost, seinen Heiligen Geist, seinen Tröster, seine Freude. Das ist der Tausch. Du gibst deine Traurigkeit. Und weißt du, das ist ein gutes Geschäft. Beim Heiland machst du ein gutes Geschäft. Glaub mir das. Wir geben ihm unsere Sünden und er gibt uns seine Reinheit, seine Vollkommenheit. Wir geben unsere vermurkste Vergangenheit und er gibt uns seine Zukunft. Seine herrliche, fantastische Zukunft, wie sie werden seine Erben. Wir geben ihm unser zerbrochenes, kaputtes, zerstörtes, ruiniertes, kaltes Herz. Und er gibt uns ein heiles Herz, ein neues, ein fleischendes Herz und einen neuen gewissen Geist. Du gibst her deine Wunden, deine Verletzungen und er gibt dir seine Gesundheit. Das ist der Tausch. Gleich werden. Weißt du, Gott sagt, ich kann mir das leisten, ich habe so einen großen Mülleimer, dort wird es alles entsorgt. Im Kidrontal, da unten. Ja, unterhalb von Jerusalem. Du gibst ihm dein Chaos und er gibt dir seine Ordnung. Verstehst du? Du gibst ihm deine Prüfungen, deinen Stress und er gibt dir das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das ist der Tausch. Geschwister, wir machen gutes Geschäft beim Heiland, aber wir müssen bereit sein, das Alte herzugeben und nicht dran festzuhalten. Wir geben ihm unsere Ängste und er gibt uns seine Sicherheit, seine Stabilität. Wir geben ihm das Alte und er gibt uns neue Kleider, neues Heil, neue Dinge. Und jetzt, wie mache ich das praktisch? Wie mache ich das praktisch? Mir geht es nicht ums Geld, aber mir geht es um eine Sache, dass du den Segen Gottes kennenlernst und den Segen Gottes erlebst. Wir geben ihm den Zehnten, das ist nur ein Zehntel. Was ist das? Ein Bruchteil. Wir geben ihm den Zehntel und er gibt uns hundertfältig seinen Segen zurück. Die meisten Leute wollen gesegnet sein und es fängt mit Finanzen an. Der meiste Streit zu Hause in den Ehen, Familien, warum Familien auseinandergehen, ist es in Finanzen. Warum manche Leute nicht mehr schlafen können, sind Finanzen. Und warum sie Probleme haben, fang an, den Segen Gottes zu Hause zu erleben. Der Zehnte ist nicht alttestamentlich, ist auch nicht neutestamentlich. Der Zehnte ist schon ursprünglich, schon sehr alt. Sogar im Paradies gab es den Zehnten. Gott sagte, dürft von allen Bäumen essen, aber das sind zwei Bäume, da dürft ihr nicht essen. Die zwei Bäume sind ein Symbol für den Zehnten schon. Und es geht wie ein roter Faden durch die Bibel. Der Abraham brachte Zehnten, der kannte von Gesetz noch nichts, von Israel hat er auch noch keine Ahnung gehabt. Verstehst du, er war der Anfänger von all diesen Dingen. Und er brachte den Zehnten einem Melchisedek, wer das auch immer war. Also es ist einfach, eins mit Gott zu werden. Ich beteilige Gott an meiner Situation. Wir geben ihm unser Weniges und er gibt mir seine Fülle hundertfältig und das ewige Leben noch dazu, obendrauf. Wir geben unsere fünf Brote, wie dieser Bub da. Wir geben sie in die Hände des Heilands und er vermehrt und multipliziert und Tausende werden satt. Gib das Wenige Jesus. Weißt du, du musst nicht groß rechnen. Christen rechnen nicht mehr. Christen glauben, Christen vertrauen. Das Wenige und er macht viel und multipliziert das. Jesus, wisst ihr, warum wir geben sollten? Gott braucht einen Ansatz. Wo kann er dich anfangen zu segnen? Er braucht irgendwo einen Punkt, wo er einhaken kann. Und der Zehnte, das ist sowas wie eine Kaution. Lass mich mal umschreiben. Da gibst du etwas für ihn. Du bist bereit, sagst, ich gebe es dem Herrn, ich nehme das an, ich akzeptiere, das ist meine Anzahlung, 10%, das ist meins jetzt, die Segnung ist meins. Jesus braucht immer das Wenige. Sogar er selbst ist ein Überrest. Weißt du, nur ganz wenig. Gott braucht nicht viel. Er braucht aber eine Möglichkeit, wo er uns segnen kann. Gott rechnet. Am liebsten Bruch rechnen. Weißt du, mit Brüche. Und wir sollen anfangen, immer wieder den kleinsten oder größtmöglichsten Nenner zu finden. Gott rechnet mit Brüche. Zehntel, nur den Zehntel. Weißt du, die Einigung, das ist es. Ich werde Gott einzig, ich gebe meinen Beitrag, ich leiste das und ich zeige Gott, ich liebe dich. Du kannst Gott nicht zeigen, wie du liebst. Der ist im Himmel. Aber du kannst hier beitragen, dass das Wort Gottes läuft, dass das Evangelium gepredigt wird, dass Menschen gesegnet werden und du beteiligst dich am Reich Gottes und trachtest nach dem Reich Gottes und es kommt immer mehr dann dazu, was Gott dann in deinem Leben aufdeckt, in deinem Leben freisetzt und in deinem Leben wirkt und hineinsetzt. So, die Einigung. Die Einigung geschieht immer im Geist, im geistlichen Bereich. Hier beginnt diese Übereinstimmung im Geist. Weißt du, sie waren ein Herz und eine Seele, die Christen, die ersten Christen. Ein Herz und eine Seele. Übereinstimmung, so bei der Schwerkraft. Weißt du, wenn du mit der Schwerkraft zusammenarbeitest, kannst du Unmögliches erreichen. Die Gravitationskräfte. Unmögliches. Weißt du, aber fahr Vollgas in die Kurve rein. Und dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Wir müssen diese Naturgesetze, die Kräfte gebrauchen. Eins sein mit der Natur, eins sein mit Gott. Und die Schwerkraft funktioniert überall. Für Christen und Nichtchristen. Es gibt keine christliche Schwerkraft. Verstehst du? Gott ist Gott und Natur ist Natur. Stimme mit dem Willen Gottes überein und alles beginnt zu funktionieren. Da geht was auf. Sehe und du wirst ernten. Wenn du nichts siehst, wirst du auch nichts ernten. Da kannst du lange beten und sagen, Herr, ich segne meinen Acker. Herr, gib, dass der Acker hier was aufgeht. Ich sage dir, was aufgeht, Unkraut wird aufgehen. Der Teufel wird sehen. Verstehst du? Aber du musst guten Samen sehen. Wie heißt es in meiner Bibel? Befiehl dem Herrn deine Wege. Hoffe auf ihn und er wird's wohl machen. Übergib ihm das Steuer und die Führung in deinem Leben. Und dann wirst du das gewünschte Ziel, die gewünschten Ergebnisse erreichen. Und es wird passieren, was du dann wünschst, was du dann sagst. Aber Gott will sehen zuerst, dass du das tust, was er gesagt hat. Als unsere Kinder noch in die Schule gingen, weißt du, jeden Montag wurden die Kinder ausgefragt, ja, wie geht's bei euch zu Hause, was habt ihr gemacht und wie wurden die Kinder so ausgequetscht? Furchtbar. Und wir haben gesagt, sag das und das, erzählt Märchen, wir waren mit Hubschrauber am Nordpol. Verstehst du, die müssen nicht alles wissen, wo wir gewesen sind, was wir gemacht haben und wie es uns geht. Und dann wurden unsere Kinder gefragt, ja, was macht ihr, also schlagen eure Eltern, züchtigen sie euch und so weiter. Dann haben sie gesagt, wenn wir nicht tun, also unsere Kinder, die waren so schlau, die haben, das hat der Lehrer nachher erzählt, wenn wir nicht das tun, was unsere Eltern sagen, dann kriegen wir auch nicht, was wir wollen. Und das ist genau so das Gleiche. Wir kriegen nicht das, was wir wollen. Und so ist auch beim lieben Gott. So, er bringt dich ans Ziel. Aber die Einheit, wenn wir eins sind, auf einer Ebene, egal in der Welt oder in der Gemeinde oder im persönlichen Leben, spielt keine Rolle. 1. Mose 11, Vers 6 ist eine interessante Geschichte, alttestamentliche Geschichte. Da ist der Turmbau zu Babel. Und da kommt der liebe Gott runter auf diese Erde und er sagt, was die Leute sich vornehmen, wenn sie eins sind, das werden sie alles ausführen. Die werden nicht noch runterholen vom Himmel. Was die sich vornehmen, was der Mensch sich vornimmt, das ist biblisch. Das hat Gott sogar den Leuten beim Turmbau zu Babel klar gemacht. Was die sich vornehmen, das werden sie ausführen. Die wollen auf den Mond und die sind zum Mond raufgekommen. Die wollen zum Mars, in 20 Jahren werden wir auch dort bald sein. Niemand wird sie hindern, heißt es dann im 1. Mose 11. Niemand wird sie hindern können. Und dann muss Gott runterkommen und er muss etwas machen und er macht etwas. Er verwirrt ihre Sprachen. Die haben sich einander nicht mehr verstanden. Und genau das ist, was der Teufel tut. Und das ist, was passiert, warum wir nicht weiterkommen. Warum wir so viele Bauruinen haben in unserem geistlichen Leben. So Leerläufe. Weißt du, die stimmt nicht mehr miteinander überein. Sie mussten ihr Unternehmen abbrechen, weil sie nicht mehr eins waren. Weil sie nicht mehr in Einklang waren. Und das passiert bei Kindern Gottes genauso. Wenn sie nicht mehr eins sind, nicht mehr übereinstimmen, kommt der Teufel, werden sie schwach, schlapp. Guck mal, der Teufel zerstört die Gemeinden, Familien, Firmen. Wenn diese Insider nicht mehr eins sind, die Parteien nicht mehr eins sind, die können gleich den Bach runtergehen, funktioniert nichts mehr. Wenn sie nicht mehr miteinander reden, sich an der Vereinbarung nicht mehr halten, funktioniert nichts mehr. Bei Heiden und Christen, spielt keine Rolle bei wem. Die Urgemeinde wuchs, sie waren ein Herz und eine Seele, bis da jemand anfing zu murren und zu meckern und sie uneins wurden und der Teufel so Unfrieden stiftete, Uneinigkeit. Als sie anfingen zu nörgeln, ist der Segen verloren gegangen. Dann hören die Wunder und Zeichen auf. Und du fragst dich, warum in meinem Leben Zeichen und Wunder aufgehört haben. Die haben aufgehört, weil du vielleicht zu viel genörgelt hast, zu viel gemeckert hast, zu viel, ja, der Körper gegen die Seele gestritten, die Seele gegen den Geist und der Geist gegen den Körper. Da ist so ein Zwiespalt in dir geworden, entstanden. Schon allein, brauchst gar nicht rausgehen und bei anderen Leuten den Fehler suchen. Der Fehler, der sitzt bei dir. Entschuldigung. Verstehst? Da hören die Wunder auf, da hören die Gebetserhörungen auf. Und weißt du, was dann kam? Verfolgung. Dann war der Teufel hinterher, Saul von Tarsus und ein paar andere. Als die Kommunikation zerstört wurde, als man nicht mehr miteinander redete, mit Gott und mit Menschen, mit sich selbst, da wurde das Werk eingestellt. 1. Mose 11, Vers 7. Der Turm zu Babel. Gott segnet, wenn Christen eins sind. Dort verheißt er den Segen, steht es ja. Psalm 133 habe ich euch vorgelesen. Und das gilt, wenn wir eins sind mit uns selbst, eins miteinander, eins mit der Familie, Mann und Frau. Geschwister eins, wo auch immer ist. Die Zauberer können nur zaubern, wenn sie die Leute einnehmen können auf ein Level. Schau mich an, schau mir in die Augen und dann hypnotisieren sie. Verstehst? In Übereinstimmung. Wenn da Übereinstimmung erreicht ist, können Zauberer zaubern. Und genauso kann Gott wirken. In Einheit und Eintracht. Wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht wohnen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was sagt das Wort Gottes. Wozu stimme ich zu? Was glaube ich? Was bin ich einverstanden? Jesus war immer im Einklang mit dem Vater. Wenn er irgendetwas tat, hat er zuerst mal den Vater gefragt. Als er die Jünger auswählte, die Apostel auswählte, hat er gebetet. Und erst als er dann gebetet hat, der Vater ihm gezeigt hat, dann hat er sie gewählt. Auch den Judas. Auch der Judas wurde nach einer Gebetsnacht erwählt. Das ist das Geheimnis seiner Kraft. Er wirkt in der Kraft Gottes, weil er immer Gott fragt. Er war immer eins. Und sobald du mit Gott eins bist, kannst du die himmlischen Kräfte freisetzen. Christ und Nicht-Christ. Ich sage ganz bewusst Christ und Nicht-Christ. In aller Liebe. Wir fragen uns manchmal, warum sind manchmal Christen, Nicht-Christen gesegnet? In USA gibt es eine ganze Bewegung, es hat auch versucht, in Deutschland Fuß zu fassen, Mr. 10%. Weißt du, da gab es Leute, weltliche Leute, die haben sich entschlossen, wir zahlen Zehnten für gute Werke, für humanitäre Werke, und Gott hat diese Leute gesegnet, weil sie den Zehnten gezahlt haben, auch als Nicht-Christen. Und ihre Firmen gingen auf. Wir schimpfen manchmal auf manche Leute, die so super reich sind. Aber schau ihre Geschichte, studier mal ihre Geschichte, ihr Hintergrund. Die haben angefangen, Zehnten zu geben. Jesus tat, was sein Vater vorher mit ihm gesprochen hat. Und das ist die Art, wie wir auf Gottes Ebene leben sollen, mit ihm einverstanden sein sollen. Wenn du Erfolg haben willst, Gottes Segen haben willst, seinen Beistand und so weiter, das Positive in deinem Leben erleben möchtest, dann solltest du fragen, Herr, was sagst du? Was ist deine Meinung? Was ist dein Wille? Und dann frag dich, kann ich dem zustimmen? Will ich dem zustimmen? Willst du finanziellen Segen haben? Bring den Zehnten. Das ist ganz einfach. Sei großzügig und sei weitherzig. Fördere gutes Gottes Werk. Sei nicht kleinkariert. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit finden. Unterstütze arme Menschen, wenn du kannst, irgendwo. Du sollst nicht Schmarotzer unterstützen, aber du sollst arme Menschen, die wirklich in Not sind, die Hilfe brauchen. Und die sitzen auch bei unserer Haustüre. Nicht nur, dass sie jetzt von irgendwo herkommen, nein, in der Gemeinde gibt es genug. Manche Oma, die nicht weiß, wie sie ihre Miete bezahlen soll, wovon sie essen soll. Verstehst du? Guck die Leute genau hin, die Flaschen aus dem Müllcontainer nehmen und dann diese Flaschen dann nachher zur Pfand Verkauf an einem hinbringen. Verstehst du, das sind diese Leute, denen kannst du mal Zehner geben. Da wirst du nicht sterben. Fang an, großzügig zu sein. Gott kann uns nur segnen und zu uns großzügig sein, wenn wir großzügig sind. Nur so. Hilf, wo du helfen kannst. Diene, wo du dienen kannst. Ermutige, wo du ermutigen kannst. Und die Liebe macht einen erfinderisch. Wenn du keine Liebe zu Jesus hast, hast du keine Liebe zu dir und hast keine Liebe zu anderen. Die Liebe macht dich erfinderisch. Jesus gibt uns immer was, ein besseres Stück zurück, wenn wir ihm was geben. Er ist ein Vergelter, steht in meiner Bibel. Du gibst ihm deine Schwachheit, er gibt dir seine Kraft zurück. Du gibst dein Elend, deine Not und er gibt dir seine Gesundheit, seine Vollmacht, seine Vollendung. Plötzlich kriegst du die Dinge, sagst, mit mir funktioniert es. Ich weiß gar nicht wieso, aber der Herr hilft mir. Gott ist ein Vergelter. Gott ist kein Lump und kein Schmarotzer. Gott ist ein Vergelter. Niemand dient Gott umsonst, meine Lieben. Glaub mir das. Verstehst du? In der Bibel heißt es immer wieder, Malachi, lies mal, weil man dient Gott nicht umsonst. Gott hasst die Ausbeuter. Gott hasst die Ausbeuter. Die Arbeiter ausbeuten. Der Prophet Amos, lies mal vom Prophet Amos. Gott schimpft richtig mächtig über die Ausbeuter, die Arbeiter nicht ihr Gehalt zahlen, nicht den Lohn vor, die den Lohn vorenthalten, die Leute ausnützen. Das ist Unverschämtheit, Gott hasst. Und deshalb, Gott nützt niemand aus. Gott will nicht, dass wir ausgenutzt werden. Im Gegenteil, Gott erstattet uns sogar die Jahre, die uns die Heuschrecken gefressen haben. Und wie viele Jahre haben Heuschrecken dir die Jahre abgefressen? Gott erstattet das Geld, die Zeit, die Kraft, die Gesundheit, die Liebe, egal was du gegeben hast, was du für Gott im Glauben, im guten Glauben geopfert hast. Weißt du, manchmal ärgert man sich. Mensch, ich habe geholfen, aber das war rausgeschmissenes Geld. Ich habe schon oft erlebt, weißt du, da hast irgendjemand geholfen und die machen sich daher über dich lustig. Und die haben dich belogen. Wir haben auch hier in der Gemeinde, weißt du, da hilfst du, da bringst du Leute zur Übernachtung, dann gibst du das Fahrgeld und alles Mögliche und setzt dich ein und dann sagen sie, die sind blöd. Die haben einen Vogel. Aber weißt du, du hast getan, was du konntest. Verstehst? Ich stehe da am Bahnhof Zug, will meine Frau abholen und da steht so leicht bekleidetes Mädchen oder Frau, Winter. Da steht draußen, ist windig und kalt, steht so eine Pullover groß und friert und zittert. Haben Sie nicht, ich komme nicht nach Magdeburg. Und dann frage ich, überlege mal, was kostet der Weg nach Magdeburg? Und dergleichen habe ich gedacht, gut, das gebe ich der Frau. Dann geht sie um die Ecke und zeigt und sagt, der da hinten ist so ein Blöder. Verstehst? Weißt du, das hat mir wehgetan. Aber ich habe gedacht, ich habe es gegeben, ich habe es Jesus gegeben, ich habe nicht den Menschen gegeben, ich habe dem Herrn gegeben. Und es ist nicht vergeblich, was wir tun. Weißt du, Gott erlaubt manchmal, dass diese Dinge passieren. Und dass die Dinge, dass du ausgelacht und verspottet wirst und für dumm verkauft wirst. Aber ist egal. Er erstattet. Stimme mit Gott überein. Du hast nicht der Frau gegeben, oder ich habe dann mit mir selber gehandelt und geredet und gestritten. Verstehst? Ich habe Jesus gegeben. Ich habe gedacht, das hätte meine Frau sein können, die jetzt ohne Geld da irgendwo steht und auf dem Bahnhof und so weiter. Ich habe das im Glauben getan für einen Menschen, der auch mich reingelegt hat und mich belogen hat. So, wir müssen innerlich und äußerlich übereinstimmen und sagen, jawohl, Herr, es ist richtig. Ich habe eins gelernt. Weißt du, ich habe eins gelernt. Hilf den Menschen und dir wird geholfen werden. Und ich habe einfach mich entschlossen, Menschen zu helfen, auch wenn ich betrogen, ausgenutzt werde. Ich tue das, ich mache das weiter. Auch wenn die kein Dankeschön mir sagen und so weiter, ich diene. Denn aus Jakobus sagt etwas in seinem Brief, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Entweder du bist Liebe, du bist Glaube, du bist Hoffnung, du bist wirklich die Barmherzigkeit. Du kannst nicht positiv reden und negativ leben oder negativ reden und positiv leben. Das ist immer das Gleiche, das muss immer gleich sein. Und ich lerne dabei, auch durch Betrug, durch Reinfälle, lernst du, ich diene, egal wie. Verstehst du, auch wenn wir müssen dieses Mal durchmachen. Deshalb die Einheit ist so wichtig, eins sein. Ich diene Gott weiter mit und ohne den Dingen. Jesus sagt, wenn das Reich uneins ist, spricht natürlich vom Teufel, wird das Reich keinen Bestand haben. Deshalb, wenn Uneinigkeit, wenn wir nicht auf dem gleichen Level sind, wir werden nicht bestehen, wir werden das Ziel nicht erreichen, wir werden nicht durchkommen. Das gilt für Familie, das gilt für die Gemeinde, das gilt für die Firma, das gilt für deinen Glauben, das gilt für alles, wenn wir uneins sind, mit uns selbst streiten. Deshalb, auch wenn du ausgenutzt wirst, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Das, was Gott dich gelehrt hat. Er lehrt uns Barmherzigkeit. Und ich habe eines gelernt in meinem Leben, wenn wir Barmherzigkeit üben, wird Gott uns Barmherzigkeit geben. Wenn wir es brauchen, jetzt brauche ich es nicht, aber in einer anderen Situation wird Gott Barmherzigkeit geben, wird ein Wunder geschehen lassen. So, die Kraft der Übereinstimmung liegt im Mund, in der Aussprache. Was du bekennst, was du sagst, deine Stimme zum Herrn ist es, was dich Gott in Einheit bringt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sag Gott, was er zu dir gesagt hat, dieses Rema-Wort, was er über dich gesagt hat, wie er über dich geredet hat. Sieh dein Leben aus der himmlischen Perspektive. Sieh dein Leben, so wie Gott dich sieht und tu den Willen Gottes. Gott will, dass wir nett sind, dass wir freundlich sind, dass wir liebevoll sind, so gut wir es können. Weißt du, du wirst reingelegt. Und ich werde nie vergessen, soll ich den Armen helfen, soll ich den Armen nicht helfen? Ich muss den Armen nicht helfen. Das sage ich frei weg hier. Ich muss den Armen nicht helfen, wenn ich nicht will. Da kommt doch ein Penner zu mir mitten im Winter draußen, stürmt und der hat nur eine Jacke und zittert und so weiter. Und da kriegt was zu essen, eine Wurst oder was er damals gekriegt hat. Und ich sehe, der zittert. Und plötzlich spricht der Herr zu mir. Johannes, wer zwei Mäntel hat, der gebe dem, der keinen Mantel hat. Und wisst ihr, und ich gehe dann zum Schrank und überlege mir, welchen Mantel werde ich dem Penner geben. Und dann überlege ich mir, weißt du, der ist ja viel draußen und die haben einen Mantel, der ist wattiert, ist imprägniert für draußen, also der ist bestimmt für den gut. Und das, den Mantel gebe ich, obwohl ich mit schweren Herzen den Mantel gegeben habe, das war ja mein Mantel. Und ich gebe ihm und sage, das können Sie haben, das ist wattiert. Sie sehen ja, es imprägniert draußen und Sie können auch so im Regen, es wird kein Wasser da durchgehen. Er nimmt es. Am nächsten Morgen steht der Mann mit einer Tragtüte in der Hand, wieder mit der Jacke und sagt, mein Herr, ich möchte den Mantel abgeben. Sage ich, wieso? Passt er Ihnen nicht? Denn er hat die gleiche Statur gehabt, das hat ihm wunderbar gepasst und stand auch zu ihm und war alles okay. Dann sagt er, nein, der Mantel hat keine Westentasche, wo ich meine Papiere reinstecke. Habe ich gedacht, so sind die Penner. So sind die Penner. Verstehst du, der Mantel hat keine Westentasche. Und ich war so traurig. Verstehst du, das wollte ich mal was Gutes tun und es hat nicht geklappt. Ich wollte zeigen, wer zwei hat, der gebe dem, der keins hat. Und es hat nicht funktioniert. Na, ich war ja froh, dass ich meinen Mantel wieder hatte. Das nur nebenbei. Und dann machen wir in der fortlaufenden Bibellese. Und es ist wichtig, dass wir fortlaufend die Bibel lesen. Gott spricht nicht nur, dass wir so schnell auf die Bibel stürzen. Jetzt brauche ich Gottes Wort, Gottes Lösung und Gottes Antwort. Nein, fortlaufend haben wir gelesen. Und dann lesen wir in der Bibel, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Puh, aber das gibt's doch nicht. Dass wir gerade heute das lesen müssen, wo heute Morgen mir den Mantel zurückgebracht hat. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Habe ich gedacht, das gibt's nicht. Das ist vielleicht eine falsche Übersetzung. Habe ich sämtliche Übersetzungen durchgeackert und habe festgestellt, es steht in allen Übersetzungen das Gleiche oder noch schärfer manchmal. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Also habe ich gesagt, Gott, ich danke dir. Ich muss nicht den Armen helfen, wenn ich nicht will. Aber wenn ich will, kann ich den Armen helfen. Und genau das ist die Antwort auch auf die Flüchtlingsfrage und alle anderen Probleme, die wir in dieser Welt haben. Ich kann den Armen helfen, aber ich muss nicht den Armen helfen. Und ich werde keine Sünde begehen, wenn ich den Armen nicht helfe. Kuriert. Das war Heiligung für mich, was ich damals erlebte. So, Wort Gottes muss unser Leben bestimmen. Wort Gottes löst uns von weltlichen, falschen, humanistischen, frommen Phrasen und Klischeen. Wort Gottes erlöst mich. Ich war so frei. Plötzlich habe ich verstanden, um was es geht. Das Wort Gottes macht uns zu einem Realisten, die nicht nur, ja, wir müssen den Armen helfen. Was können wir jetzt tun? Vergiss es. Weißt du, wir müssen frei werden von diesem religiösen Denken. Das Wort Gottes ist es, wo wir dann eins werden. Und Jesus sagt, ihr habt Arme alle Tage bei euch. Das ist die Geschichte mit dem Judas, wo Maria Magdalena die Füße Jesu salbte. Das aufgeschriebene Wort Gottes ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Johannes 1 ist das heißt, er wohnte unter uns. Gott sprach und dann wurde sein Wort aufgeschrieben, sein Gebote. Wenn du heute Gottes Reden haben möchtest, nimm die Bibel zur Hand und Gott spricht auf jeder Seite, wo du aufschlägst. Das ist so einfach. Da musst du nicht sagen, Herr, ich warte jetzt auf eine Offenbarung. Lies die Bibel. Und ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Verstehst? Und viele andere Aussagen der Bibel. So wird so korrigiert. Fortlaufend die Bibel lesen. In der Bibel lese, spricht der Herr. Weißt du, Gott, das ist merkwürdig. Das, was dran ist, wo du Probleme hast, das wird angesprochen an dem Tag. Die tägliche, regelmäßige Bibellese. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, muss persönlich von Gott angesprochen werden. Und der Mensch muss dann seine eigene Meinung bilden und sagen, das kann ich annehmen, das kann ich akzeptieren, das will ich so und das tue ich so. Und ich habe jetzt nach dieser Belehrung, und Gott lehrt uns durch den Heiligen Geist, durch solche Begebenheiten, praktische Begebenheiten, du betest, lieber Gott, schenk mir Weisheit. Wie der König Salomo, verstehst du, jetzt kommt er auf den Thron, gib mir Weisheit. Oh Herr, und der Herr sagt, ich werde dir die Weisheit geben, dass du mein Volk regieren kannst. Ich gebe die Weisheit. Morgen, am nächsten Tag kommen zwei Frauen, die streiten sich, mein Kind ist erdrückt worden heute Nacht. Verstehst du, die Frau, das ist mein Kind, nicht ihr Kind. Und da gibt es Streit. Weißt du, und du betest um Weisheit und Gott stellt dich vor ein Problem, damit das Problem löst, auf göttliche Art und Weise. Dann kriegt er die Eingebung vom Herrn, also wir bringen ein Schwert her, ich werde das Kind teilen, dann hat jeder was von der. Dann sagt die echte Mutter, nein, das soll lieber die Frau behalten. Dann wusste er ganz genau, dass es ihr Kind. Verstehst du? Gott gibt uns die Weisheit im Praktischen. Wenn du mit Gott übereinstimmst und Gott um etwas bittest, gib mir Weisheit, er gibt dir die Weisheit und dann wird es gleich am nächsten Tag praktisch umgesetzt. So geht's. Gott hat uns den Geist gegeben. Wir sind keine Tiere, Wir werden von Gott geführt, geleitet. Wir sind ausgestattet mit Verstand, mit Sprache, mit Denken. Weißt du, wir können unsere Gedanken darstellen. Und Gott zeigt uns im Sprechen und Denken. Es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort verstehen und Gottes Wort erkennen und auf der Ebene Gottes sind. Aha, bringt ein Schwert, das kommt ganz schnell raus. Kriegt die Hälfte und Dieter hilft dir. Gott spricht zu unserem Verstand. Erleuchtet uns und so weiter, will uns beeinflussen. Aber Gott manipuliert uns nicht. Ihr könnt den Armen helfen. Ich will nur einfach, dass du das einfach kapierst. Weißt du, Gott hat dir freie Entscheidung gegeben. Und jetzt musst du darauf achten, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Weißt du, Gott bringt dich dann zu einem Armen. Und ich habe später nachher erlebt, da kamen wirklich Arme. Da kommt eine Frau, das Jugendamt hat unser Kind weggenommen und mir das Kind vom Kindergarten abgeholt. Und dergleichen. Solche Fälle habe ich hier in Berlin erlebt. Verstehst du, schreckliche Fälle. Die Mutter will das Kind abholen, nur weil sie ein bisschen religiös war und ein bisschen dumm in einer Gemeinde. In dieser Gemeinde hat man gelehrt, weißt du, ihr sollt den Teufel austreiben. Weißt du, Kinder verstehen nichts vom Teufel. Verstehst du, dann erzählen sie, was weiß ich, Befreiungsdienst und die Teufel müssen raus und. Und er hat den Teufel ausgetrieben bei ihrem Kind und das Kind erzählt im Kindergarten, also ich bin jetzt dämonenfrei, ich habe keinen Teufel mehr. Verstehst du? Und dann ruft die Kindergärtnerin das Jugendamt an und das Kind wird abgeholt. Verstehst du? Kinder verstehen die großen Wahrheiten nicht. Wir müssen kindergerecht das Evangelium bringen. Und nicht Kinder in irgendeine Waschmaschine reinstecken, fromme religiöse Waschmaschine und jetzt schön durchbeuteln. Kinder verstehen das nicht. Genauso wie mein Enkel. Weißt du, der die Kinderstundentante erzählt von der Kreuzigung. So, und er geht in die Schule und erzählt der Lehrerin, ich muss gekreuzigt werden. Verstehst du? Kinder verstehen das nicht. Ich muss gekreuzigt werden. Dann wurde sogar der Vater gerufen und was ist da los? Der erzählt immer wieder, ich muss gekreuzigt werden. Du siehst Menschen, die die Bibel falsch auslegen, falsch verstehen, die verschandeln unheimlich viel, machen unheimlichen Schaden an Kinderseelen. Aber hier noch zu dieser Frau zurück. Weißt du, und plötzlich zeigte Gott, die gehört gar nicht zu deiner Gemeinde. Die gehört zu irgendeiner charismatischen Sekte für mich persönlich. So, hilfst der Frau. Der Herr zeigt mir, und du, dann ging es durchs Fernsehen, durch Medien, verstehst du, ich habe mich für die Frau eingesetzt, ich bin zum Richter gegangen, ich habe durch Land, also Amtsgericht und dann Oberlandgericht und so weiter, ich habe freigekämpft, dass die Frau den Jungen wiederkriegt. Verstehst du? Freigekämpft. Und dann ist der Richter, und der Richter ist sogar zu dem Jungen hingegangen und hat ein Interview gemacht vom Teufel, habe gesagt, sieh, ich bin Theologe, ich habe Theologie studiert. Also ich weiß, was der Teufel, und ich habe sogar Schwierigkeit, selber den Teufel zu verstehen. Und da wollen Sie ein kleines Kind befragen, was der Teufel ist. Und dann haben wir gleich einen Fax zum Oberlandgericht geschickt, von der Toilette, und gesagt, also der Mann ist nicht fähig, dieser Richter. Und er wurde sofort abberufen, und dann hat das Oberlandgericht diesen Fall übernommen, und der Herr hat geholfen, Gnade geschenkt. Es war ein Kampf. Weißt du, der Junge hat die Hölle durchgemacht. Zuerst muss ich den Jungen dann wo ganz woanders nach hinbringen. Weißt du, es ist so viel Geschichte. Da könnt ihr den Armen helfen, wenn ihr wollt. Und dann natürlich, da riefen so viele Leute, als sie dann erfahren haben, dass ich solchen Leuten geholfen habe, dieser Frau hier, ja, mein Kind ist genauso weggenommen, aus dem und dem Grund können sie helfen. Weißt du, ich bin nicht Helfer für die ganze Welt, sondern Gott zeigt, wo du helfen sollst und wo du helfen kannst. Gott muss uns in die, und da sind wir effektiv. Und alles andere vergiss es. Alles andere vergiss es. So, Gläubige schöpfen aus anderen Quellen, leben aus anderen Quellen. Gott ängstigt uns nicht. Gott ängstigt auch nicht die Kinder. Geschwister und Freunde, wir müssen vernünftig werden und nicht Quatsch den Kindern erzählen. Auch wenn wir vom Heilen sprechen, ich muss sterben, ich muss gekreuzigt werden. Verstehst du, wenn die sowas hören? Gottes Wort wirkt, wenn wir es ehrlich sind, aufrichtig sind. Das Wort Gottes erfüllt seinen Zweck, wenn wir mit dem Wort Gottes einverstanden sind. Wenn Gott redet, dann passiert und dann kommt das, was kommen soll. Und je mehr du mit dem Wort Gottes übereinstimmst, desto mehr hast du von Gott. Desto mehr hast du von Gott. Mehr und mehr wunderbare Dinge erlebst du von ihm. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Weißt du, denk drüber nach. Hast du schon mal Eisen schwimmend gesehen? In der Bibel hast du mal gelesen, dass die Axt mal geschwommen ist. Verstehst? Hast du schon gesehen, dass Eisen schwimmt? Ich sehe tausendmal am Tag, wo Eisen schwimmt. Wenn ich die großen Schiffe anschaue, die ganzen Container, die über die Meere fahren, Eisen schwimmt. Nur als Beispiel, Eisen schwimmt. Und warum schwimmt das Eisen? Weil Menschen logisch nachgedacht haben, durch Wasserverdrängung und was das ist. Eisen ist schwerer als das Wasser, viel schwerer. Und noch die Container obendrauf. Aber hier hat jemand die Gesetze der Natur erkannt und weiß, wie das funktioniert. Und setzt die Gesetze richtig an und ein. Und das Eisen schwimmt. Wenn wir die Gesetze Gottes richtig verstehen und einsetzen, dann erleben wir Wunder über Wunder. Hast du schon gesehen, dass Eisen fliegt? Ich habe es gesehen. Ich sehe jeden Tag, wenn ich auf dem Balkon sitze, jeden Tag alle 5 Minuten fliegen Eisenstücke durch die Luft. Das sind die Flugzeuge. Das sind die Flugzeuge, schwere Flugzeuge aus Metall. Tonnenschwer. Und die fliegen durch die Luft. Warum? Weil hier jemand drüber sich Gedanken gemacht hat, was ist die Aerodynamik? Verstehst? Und hat diese Gesetze angewandt. Und Flugzeuge fliegen, Schiffe schwimmen, obwohl sie viel schwerer sind wie Wasser und wie die Luft. Weil hier jemand die Gesetze verstanden hat. Christen würden ein Wunderleben führen und ein Wunderleben leben, wenn sie mit Gott zusammenwirken, seine Gesetze richtig anwenden. Die Gesetze der Schwerkraft, was auch immer ist. Newton hat das Gesetz der Schwerkraft entdeckt, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel, im Herbst irgendwann, in seinem Garten. Und dann hat er sich Gedanken gemacht, was ist das, warum ist der Apfel mir auf den Kopf gefallen? Vielleicht muss dir auch was auf den Kopf fallen, bis du nachdenkst, wie funktioniert das? Und dann fängst du an, die Gesetze Gottes anzuwenden. Das Gesetz des Zehnten, das Gesetz des Gehorsams, das Gesetz der Hingabe. Was ist das? Wenn ich das tue, kriege ich das. Wenn ich das gebe, dann passiert das. Denk drüber nach. Denk drüber nach über die geistlichen Dinge. Fang an, dich auf Gott zu konzentrieren, auf das Wesentliche, auf das Innere in deinem Leben. Kraft, ganz schnell noch. Ich habe nicht viel Zeit. Die Zeit läuft davon, irgendwie vergeht die Zeit so schnell. Weißt du, so viele Menschen denken gar nicht drüber nach, woher kommt meine Kraft? Ich sage dir ein paar Geheimnisse. Kraft liegt in der Einfachheit. Werde einfach. Werde ganz einfach, bescheiden, anspruchslos. Gott ist nicht kompliziert. Stimme mit Gott überein. Werde einfach. Das brauche ich nicht und das brauche ich nicht. Lass los. Verstehst du? Das ist ein Geheimnis. Konzentriere dich auf das eine. Niemand kann zwei Herren dienen. Ein Problem bei Christen ist, die haben zu viele Ziele. Die wollen musikalisch sein, die wollen schriftstellerisch sein, die wollen geistlich sein, die wollen erfolgreich sein materiell. Verstehst? Hab ein Ziel und verfolge dieses Ziel. Und das Problem ist, du erreichst gar nichts in deinem Leben. Weil wenn du zu viele Ziele hast, niemand kann zwei Herren dienen. So, konzentriere dich auf das Wesentliche, auf die Hauptsache in deinem Leben. Was ist die Hauptsache? Verfolge diese Ziele dann konsequent. Viele leben für so viele Sachen. Rennen in so viele Gemeinden. Die Gemeinde, die Menschen, der Pastor, der Evangelist. Vergiss es. Konzentriere dich auf das eine. Gott tut heute noch Wunder, wenn wir übereinstimmen. Wunder haben nicht mit den Aposteln aufgehört. Die Wunder gehen weiter, meine Lieben. Jesus ist dasselbe. Fang an, dich auf Jesus zu konzentrieren. In aller Liebe. Nicht auf den Pastor. Der hat gesagt, ich bin apollisch, ich bin käfisch, ich bin christlich, ich bin freikirchlich, ich bin pfingstlich. Maria sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie stimmt mit Gott überein und sie bekommt Jesus. Wer heute noch Gott zustimmt, bringt Jesus zur Welt. Wir müssen uns auf Gott abstimmen. Was ist Gottes Sache? Mit ihm eins werden und dann fliegt das Eisen und dann schwimmt das Eisen. Dann wenden wir die Gesetze des Schöpfers sinnvoll an. Weißt du, Gott will, dass wir kreativ werden. Und wir müssen diese Gesetze Gottes produktiv anwenden. Das Geschenk Gottes, Jesus Christus, annehmen. Was auch immer ist. Stimme mit Gott überein und du bleibst am Leben. Und du fängst neu dein Leben zu gestalten. Verstehst mit Elan und mit Pep. Deine Identifikation ist wichtig. Dass du mit Gott übereinstimmst. Und mit der Neuschöpfung. Ich bin eine neue Kreatur. Das ist alles vergangen, ich bin erlöst. Und dir wird geholfen, wenn du dich von Gott aus helfen lässt. Die meisten Leute lassen sich von Gott nicht helfen. Dir wird geholfen, wenn du sein Angebot annimmst, wenn du auf der Predigt eingehst, der Predigt glaubst und sagst, ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ein Zweifler bekommt nichts, steht in meiner Bibel. Wer Jesus nachfolgen will, der muss absolut mit Gott übereinstimmen, mit seinen Geboten. Gott gibt uns seine Gemeinschaft, er sagt, ich bin da. Und die Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, die soll mit uns sein. Wir sollen also eins sein mit der Gottheit, eins sein mit der Gnade Gottes, mit der Liebe Gottes, mit der Freundlichkeit Gottes. Gott will, weißt du, dass wir mit Jesus identisch sind. Und das gibt uns Halt und macht uns stark, hält uns übers Wasser, hält uns in der Luft, was auch immer sein mag. Wir werden Teilhabe, Hebräer Kapitel 3, Vers 1, Teilhabe der himmlischen Berufung, wenn wir auf Gott eingehen. Wir werden geheiligt in Christus, 1. Korinther 1, Vers 2. Und ich darf mich für das halten, was ich in Christus bin. Ich bin der Sünde gestorben. Ich habe einen Bund mit Gott begangen. Und Johannes 15, das ist meine letzte Bibelstelle, ich habe noch eine ganze Menge, aber das ist die letzte, Johannes 15, Vers 14. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wir sind mit Gott identisch, identifizieren mit Gott. Wir haben dann plötzlich das Denken Christi, die Liebe Gottes, wir haben den Geist Gottes, wenn wir das tun, was er gebietet. Hör auf ihn, das ist deine Sache. Vater, ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns lehrst, deine Schritte, deine Stufen Schritt für Schritt hinaufzusteigen, Herr, dass wir von Erkenntnis zu Erkenntnis gehen, von Erfahrung zu Erfahrung und dass wir Jesus ähnlich werden, Jesus gleichgeschaltet werden und gestaltet werden, dass wir Jesu Image haben, dass wir nicht uns verkörpern und darstellen und profilieren, sondern ich möchte Jesus verwirklichen. Heiliger Geist, hilf uns dabei, dass wir das tun, was der Heilige Geist uns von Jesus zeigt und von Jesus vermittelt. Ich danke dir für die Liebe Gottes. Herr, und so viele Menschen, die suchen Heil und Heilung und sie sollen es auch haben in Jesu Namen, aber sie sollen auch lernen, das zu tun, was du ihnen sagst. Halleluja, und die Wunder geschehen, Wasser wird in Wein verwandelt, wenn wir das tun, was du uns sagst. Halleluja, und wir möchten richtig marianisch sein heute Abend. Mir geschehe, wie du gesagt hast, Herr. Amen.